Henning, ein bisschen mehr Einsatz. Ich fühle es auch gerade gar nicht.
Du sollst nichts fühlen, du sollst arbeiten. Du sollst es machen. Mein
Aber
Gott.
ich arbeite besser, wenn ich das fühle. Du kannst doch den Sound da drunter legen. Müssen wir ihn
Ich
doch
kann
nicht
nicht einfach
machen.
einen copyright-geschützten Sound nehmen und da drunter legen.
Warum diskutieren wir das jetzt
Deswegen
schon
sollt ihr
wieder?
das machen.
Ja, aber wieso sollen wir das machen? Mach du das doch.
Hab
Mach du doch dein
das
Intro.
nicht im Ohr. Wie geht es, die Scheiße?
Ja, so wie wir es gemacht haben.
Oh, da ist es doch.
Perfekt.
Da
Nochmals?
ist. Nein, das klang wie die erste Chorstunde im Benediktinerorden.
In was für einem Orden?
Im
Ach,
Benediktinerorden.
Benediktiner, ich habe im Bellatiner-Orden und habe gedacht, nee, Bellatiner gibt's nicht.
Einmal, ora labora. Was ist los mit euch? Können wir jetzt loslegen
Na,
oder was?
die Musiker stimmen. Na,
Genau.
ich habe sie nie gezählt. Ja.
La, 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 la,
Der
la, la,
Fuchs sagt
la.
zur Gans.
Der Habicht.
Sagt zum
Pinguin.
Pinguin.
Kurz.
Podcast 193 und damit herzlich willkommen zu unserer sechsten Folge unserer The Penguin, die Folgenbesprechung, in der wir Folge für Folge von der neuen Sky- bzw. Wow-Serie The Penguin besprechen. Wir haben es letzte Mal in einer sehr ausgedünnten Runde zu dritt über die Folge 5 gesprochen und heute ist unser Gipfeltreffen, unser Gold Summit. Jetzt sind sie alle wieder mit an Bord. Ihre Namen wird man bis in alle Ewigkeit kennen. Darauf ein Dosenbier. Ich sage Hallo, Rico. Der Henning, den kennt ihr.
Moin.
Marian, Sie kennen noch nicht mal deinen verdammten Namen.
Hallo.
Und ich sage, na, Gerd,
Abend.
guten Abend. So, da sind wir wieder in voller Besetzung, und gehen jetzt großen Schrittes auf das Finale zu. Ja, was habt ihr für einen Ersteindruck, Marian?
Ich fand, die hatte eine sehr schöne Atmosphäre, die Folge. Die hat so zwei, drei Sachen, wo ich tatsächlich so gedacht habe, weiß ich nicht, ob man es so schreiben muss oder ob man es so machen muss, aber die hatte sehr viel Schönes. Ja, aber da kommen wir dann im Einzelnen dazu. Ich bin mit der Folge sehr zufrieden.
Okay, Gerd, ging es dir auch so?
Ich fand es ein bisschen durchwachsen. Ich habe ein paar Highlight-Szenen, fand auch ein paar Sachen halt weniger schön, aber ich glaube, das ist einfach dem Umstand geschuldet, dass es jetzt aufs Finale zugeht und ich den Eindruck habe, diese letzte und die jetzige Folge so als Vorbereitung auf die letzten zwei Folgen dienen, die das halt einfach alles ein bisschen aufbauen.
Ja, Rico?
Ja, ich fand ein paar Sachen ganz cool, ein paar Sachen fand ich ein bisschen, aber ja, das begleitet mich ja schon ein bisschen und das war auch hier wieder so. Aber ja, ich fand es auf jeden Fall nicht so gut wie die letzte Folge, die mir deutlich besser gefallen hat.
Ah, und da war es ja beim Henning so, dass er meinte, dass die letzte Folge die schlechteste innerhalb der bisherigen Staffel war. Wie ordnet sich denn jetzt die sechste Folge ein?
Deutlich besser für mich. Ich habe eigentlich nur einen größeren Kritikpunkt. Und ansonsten fand ich das Vorantreiben der Geschichte gut. Die Dynamik nimmt auf jeden Fall zu. Da waren auch sehr viele schöne Charaktermomente drin, auch Charakterszenen, also mehrere sogar, die ich wirklich insgesamt auch gut geschrieben fand. Ich bin gespannt, was Maria nachher sagt, welche Szenen ihm nicht so gefallen haben. Bin ich gespannt, weil ich muss sagen, ich fand die sehr rund.
Ging mir auch so, dass mir die auch gut gefallen hat, auch vor allem, weil sie in sich so rund funktionierte. Ich mochte die emotionalen Momente sehr. Ich mag, das hat mir bislang auch so gefehlt, dass man damit vielleicht auch aus falschen Gründen mit der einen oder anderen Figur auch mal mitfühlen kann. Aber die haben dann bei mir dann auch gesessen und bin da auch tatsächlich sehr zufrieden rein in die Folge und auch sehr zufrieden raus und bin auch schon auf die nächste Woche gespannt. Apropos nächste Woche, jetzt haben wir ja mit The Penguin eine Serie, die ja wöchentlich läuft und damit dann auch den sehr erfreulichen Effekt, dass die Serie sehr erfolgreich in den USA läuft für HBO-Verhältnisse. Tatsächlich, was relativ selten der Fall ist, dass sie ihre Zuschauerzahlen von Folge zu Folge steigert. Da natürlich auch wieder die Diskussion aufkommt, ja, sollen Serien sofort veröffentlicht werden, also alle auf einen Schlag, oder dann eben Woche für Woche. Ich weiß, für unsere Besprechung ist das natürlich jetzt wünschenswert gewesen, das Woche für Woche eben zu machen. Aber so generell, wie handhabt ihr das mit euren Streamern letztendlich? Ist es euch dann recht, wenn gleich alles da ist und alles weggebinged werden kann? Oder könnt ihr diesem Prinzip Woche für Woche auch etwas abgewinnen? Doch, da wird schon der Kopf geschüttelt bei Henning.
Direkt veröffentlichen, bitte. Ich will selber entscheiden können als Zuschauer, wie ich es gucken kann.
Kannst ja, wenn alle Folgen draußen sind.
Ja, aber das ist ja nicht der Punkt. Wenn ich jetzt sage, ich möchte es gerne direkt am Stück haben, damit ich es am Stück gucken kann oder eben auch nicht, wenn ich das nicht will, ist das ja mein Punkt. Geht es darum, ob ich 8 Wochen warten will?
Kannst ja so sehen, aber das finde ich tatsächlich nicht, weil ich finde, was wir auch gerade bei der Serie sehen, wir sind ja über so ein, wenn man länger über die Serie redet und wenn nicht alles auf einmal draußen ist, so eine Cobra Kai-Serie, da redet nach 2 Wochen kein Mensch mehr drüber.
Naja, also um mal hier so ein bisschen, um es vielleicht mal so ein bisschen zusammenzubinden, wir haben es ja bei Caped Crusader gesehen, dass es dann sehr schnell zerfällt. Natürlich hat Caped Crusader jetzt nicht die Qualität von The Penguin, das ist schon klar. Und dennoch ist es doch, kann man das noch irgendwie, wenn es so Woche zu Woche, wenn es von Woche zu Woche kommt, kann man es noch irgendwie zum Event machen. Das ist einfach sehr viel schwieriger mit verschiedenen Charakteren oder mit verschiedenen Leuten, was weiß ich, auch im Internet oder sonst irgendwas, das quasi zu koordinieren, weil du dann immer irgendjemanden auch dabei hast, der das schon vorgeguckt hat, der vorinformiert ist, etc. Und dann hast du eine andere Art von Spannung, die sich aufbaut. Dennoch ist es so, dass jeder eine andere Vorliebe haben kann. So. Und mir geht es ja aber wie Rico, glaube ich. Ich mag das sehr, dass das so ist und dass eben es auch keine Vorinformationen gibt und dass es vor allem auch international sehr nah beieinander rausgelassen wird, sodass eben überhaupt gar nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass wir unglaublich viele Vorinformationen haben. Und das finde ich sehr schön, muss ich mal sagen. Also ich habe es tatsächlich so lieber, vor allem, weil es dann eben oft auch so ist, bei anderen Serien hatte ich das so. Ich fange die dann mit an, mit anderen, und dann kommt irgendwas dazwischen oder ich lasse was dazwischen kommen, dann fällt mir das so weg. Also das liegt einfach daran, dass ich da nicht so diszipliniert bin, glaube ich.
Und dann hat man einfach 4 Staffeln noch offen, zumindest bei mir, und dann gucke ich es mir gar nicht mehr an, weil ich dann so erschlagen bin von dieser Größe der Zeit, die ich da noch investieren muss. Das fällt mir tatsächlich einmal die Woche einfacher, das zu machen.
Das stimmt. Gegenteil ist übrigens gerade die Serie Bosch. Da freue ich mich, dass ich die so eine Staffel nach der anderen gerade durchbingen kann, aber dann eben, wann ich will. Aber dann, das kann ich mit niemandem besprechen, weil niemand mehr weiß, was in der Staffel 4, Folge 2 passiert ist.
Ja. Ich bin da auch tatsächlich Hennings Meinung, aber ich bin auch der Meinung, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Ich habe es halt auch lieber, dass ich es halt für mich entscheiden kann. Das ist jetzt für mich gerade auch wieder die. Jetzt die letzten beiden Folgen, die ja mit einem Cliffhanger enden, wo ich halt einfach gerne weil ich, ja klar, ich habe auch die Zeit. Also ich kann auch verstehen, wenn Rico sagt, der jetzt im Moment viel arbeitet oder Leute, die viel arbeiten, die ihre Zeit anders einteilen müssen, dass die es vielleicht ein bisschen anders sehen. Aber ich hätte die Zeit und ich hätte halt gerne weitergeguckt. Und ich würde es halt auch gerne selber tatsächlich entscheiden, wenn ich zum Beispiel sagen kann, okay, ich habe jetzt diese Penguin 8 Folgen, ich habe hier einen ganzen Sonntag, an dem ich nichts zu tun habe. Da kann ich jetzt bequem, auch mit Pausen, diese einzelnen Folgen am Tag mir runtergucken und habe im Prinzip dann halt, so sehe ich das für mich, einen 8-Stunden-Spielfilm. Das ist halt jetzt meine Meinung. Aber ich würde es halt auch gerne selber entscheiden, dass mir die Wahl gelassen wird, wie ich etwas gucken will. Vor allen Dingen, weil die Streaming-Anbieter haben, das war ja einer der großen Vorteile, finde ich, wie die Streaming-Anbieter anfingen, Netflix zum Beispiel, dass ich halt die freie Wahl habe, etwas zu schauen, wie ich möchte und nicht, ich sag mal, in Anführungsstrichen, dem Diktat unterworfen bin, einer wöchentlichen oder 14-täglichen Ausstrahlung.
Aber macht es außer Netflix noch jemand?
Amazon macht so oder so, also teils, teils. Es gibt bei Amazon das eine wie das andere.
Stimmt, Apple Zelda, ne?
Ja, Apple TV macht es zum Beispiel so, da gucke ich ja Slow Horses, die fangen halt meistens an, genau wie Amazon jetzt mit Rings of Power, 3 Folgen zum Start und dann jede Woche die restlichen Folgen. Und da mache ich es dann tatsächlich Wie du sagtest, ich habe jetzt Slow Horses angefangen, die letzte Staffel, und warte jetzt aber tatsächlich, bis alle Folgen da sind, weil ich mir das dann auch, weil das auch von der Dramaturgie sind, diese Folgen bauen die aufeinander auf. Also das ist ja eigentlich im Prinzip ein sechsstündiger Spielfilm, den ich mir angucke, und dann warte ich jetzt tatsächlich, finde ich ein bisschen blöd, weil ich die erste Folge mir schon angeteasert habe, warte, bis die jetzt komplett draußen ist und schaue sie mir dann halt komplett an, weil ich halt Spaß daran habe, es mir so komplett anzuschauen. Wie gesagt, ist jedem überlassen, aber ich hätte gern die freie Wahl, tatsächlich, ja.
Ist vielleicht auch ein guter Punkt, dass es drauf ankommt, wie die Serie gebaut ist, gewissermaßen. Aber ja.
Ja, also ich muss sagen, ich kann dem schon was abgewinnen, da so durchgeleitet zu werden, wie es jetzt gerade eben der Fall ist, aus den schon genannten Vorteilen, die wir jetzt natürlich für unsere Aufnahme auch haben, aber eben auch, dass ich es dem auch schon was abgewinnen kann, mich sehr lange mit einer Serie zu beschäftigen. Etwas, was tatsächlich bei, na, beim Wegbingen dann doch recht schnell absackt und dann ist das Ganze dann auch gegessen und das war's dann. Also für mich zumindest, dass dann schon das nächste im Raum steht, was dann geguckt werden muss. Und ich das mag, mit der Serie mitzuwachsen, mich damit zwischen den Folgen auch noch damit zu beschäftigen, über einen gewissen Zeitraum auch, was ja auch diese Serie hier bietet. Ne? Da wird ja ein bisschen was aufgefüllt dazwischen. Und natürlich, wenn es diesen Effekt hat, dass die Serie eine Zuschauerschaft aufbaut, aufgrund, es wird längere Zeit über die Serie gesprochen, dass dann, vielleicht jetzt in diesem Fall nicht, weil die Serie ja an und für sich für eine Staffel ja auch nur konzipiert wurde und es auch bei einer Staffel bleiben soll, das natürlich den Vorteil mit sich zieht, dass der Erfolg nicht sich wie bei Netflix dann gleich innerhalb der ersten paar Folgen, die hintereinander weggeguckt werden müssen, einstellen muss, sondern eine Zuschauerschaft aufbaut und dann die Chancen auf eine Fortsetzung eventuell größer sind. Das ist dann aus dem wirtschaftlichen Sinne heraus oder eben auf das Ziel einer Fortsetzung auch ein schöner Nebeneffekt dieser Veröffentlichungsform.
Kommt auch, glaube ich, auf die Serie an, auf die Qualität der Serie. Also ich glaube, auch eine Serie, die man wegbingen kann, also wo alle Folgen auf einmal veröffentlicht werden, wenn die qualitativ hochwertig ist, bleibt die trotzdem bei den Zuschauern, glaube ich, im Gedächtnis, wenn sie entsprechenden Bass generieren kann, dass es da eine Fanszene entsteht, dann wird da auch weiter darüber gesprochen. Ich glaube, viele von diesen Serien, die wir heute haben, die gucken wir, die sind so im ersten Moment gut oder die sind halt unterhaltsam, aber sind generell dann halt vielleicht eher in Richtung seichte Unterhaltung, dass man sie so oder so, auch bei der wöchentlichen Ausstrahlung, nicht länger darüber spricht. Also mein ich jetzt zumindestens.
Und vielleicht das noch, ich habe mich in der Zwischenzeit, was so Arbeitskollegen und Freunde angeht, die sich eben die Serie auch angeguckt haben, öfters über eine Serie unterhalten und wie es da weitergeht. Also praktisch dieser Lagerfeuereffekt, den es ja dann eben durchs, sagen wir mal, jeder binscht für sich dann etwas weg, weniger auftritt, der ist mir jetzt hier wieder begegnet und das finde ich ganz schön, wenn Leute sich schon auf die nächste Folge freuen und sich dann auch im Anschluss dann darüber unterhalten, so wie wir das jetzt auch tun, über eben die sechste Folge, die im Originaltitel Gold Summit heißt, Gipfeltreffen, wie schon gesagt. 50 Minuten bei Sky, 52 Minuten bei Max. Somit die kürzeste Folge bislang. Wenn jetzt auch nur mal ein paar Minuten. Die erste war die längste, die ging ja weit über eine Stunde. Die hier, wie gesagt, kratzt in der PAL-Version bei an den 50 Sekunden. Geschrieben wurde das Ganze von Nick Towney. Den kennt man als Autor der Serie Deadwood, auch eine HBO-Serie. Auch schon, boah, ist das schon 20 Jahre her mit Deadwood? Kann das sein? Zählt, glaube ich, mitunter zu den großen Serien, die mit sehr viel Geld, glaube ich, das HBO, Qualitätssiegel auch mit aufgebaut haben, oder? Kann das sein? Ich kann mich daran erinnern, 2008, das in einem Podcast das erste Mal von der Serie gehört zu haben und da war die schon draußen als Empfehlung.
Sonst 2004, ja, genau.
Boah, ja, krass.
Ja.
Wahnsinn.
Und ich habe immer den Eindruck, und Rom, glaube ich. Also ich habe immer schon
Rome,
Rom,
ja.
diese Serie, habe ich HBO so zum ersten Mal richtig bewusst wahrgenommen. Also wie das in Deutschland auf Blu-ray veröffentlicht.
Ja,
Ist
und
ja auch schon
Deadwood
sehr
war
lange
eine
her.
dieser Western-Serien. Also ich bin kein großer Western-Fan, aber die hat mich dann tatsächlich auch gepackt und hat mich da auch mit reingeführt, weil es ja auch eine dieser dreckigen Western-Serien war, die so versucht haben, auch das Leben der damaligen Zeit zu simulieren. Also da war ich schon sehr begeistert. Preacher habe ich nicht gesehen, die hat er auch geschrieben.
Habe ich gesehen auf Amazon, ja. Preacher.
Und Manhunt hätte ich fast mit Manhunter verwechselt. Aber das dürfte eine andere Serie sein. Die hat mir jetzt auch nichts gesagt. War eine Miniserie. Regie hat Kevin Brain geführt. Den könnte man kennen, wenn man Walking Tall gesehen hat, mit Ricos Lieblingsschauspieler.
Dwayne?
The Rock.
Das war noch der gute Rock, muss man sagen. Danach mochte ich nicht. Das ist nicht der Black Adam Rock. Das ist der coole Rock, der noch gute Filme gemacht hat und nicht immer die gleichen drei Sachen gemacht hat. Aber ja, der ist cool. Also okay, was heißt, er ist cool? Ich habe das letzte Mal mit 18 gesehen, wahrscheinlich. Oder wahrscheinlich noch, oder 19 vielleicht. Aber
Ist ja
damals war ich
schon
noch richtig
älter.
gut.
Er war cool, ja, das stimmt.
Ja. Ehrlich, ich glaube, der zweite Teil, da spielt unser noch viel größer Favorit, die Hauptrolle Kevin Sorbo.
Ich wusste gar nicht, dass es einen zweiten Teil gibt.
Wusste ich auch nicht.
Aber wenn Kevin Sorbo mit dabei ist, dann weiß ich auch warum.
Ja, genau. Ich habe im zweiten und dritten Teil gespielt, aber ich check, aber ich glaube, ja.
Okay. Und er hat noch Regie geführt bei, ich weiß nicht, ob es mehrere Folgen oder eine Folge von Heroes war.
Walking Tall, The Payback übrigens.
Ja, okay.
Mit Kevin Sorbo.
Genau. So. Jetzt, Moment, mein Stift verloren. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Spoiler-Talk. Wir haben ja jetzt wieder den Luxus, nachdem wir wieder ein bisschen mehr Zeit hatten, die Folge zu sehen und zu analysieren, dass wir das Ganze jetzt in Blöcken wieder abgehen können. Bisschen anders ist es diesmal, dass Szenen auch zusammengefasst sind, die in sich auch zusammen gehören, dass wir Charakteren folgen und dann das gleich im Gesamten besprechen. Und würde sagen, wir starten ja 10 Tage später. Wir haben es hier mit einem verschneiten Gotham City zu tun, unter dem dann mit Hilfe der hinterbliebenen Ground Point Bewohner der Pinguin sein Drogenimperium ausbaut. Der Pinguin selbst gibt uns na, so eine kleine Zusammenfassung, was eigentlich so in den letzten Folgen passiert ist und was der Status quo ist. Er stellt die Frage, wer hat jetzt die Macht in dieser Stadt? Die Falcons? Na, Sophia ist die letzte von ihnen und mag noch nicht mal ihren eigenen Namen. Die Maronis? Ja, Sal ist nicht mehr in Blackgate, seine Familie ist trotzdem Asche. Also, wer hat die Macht? Das fragt man sich auf der Straße. Aber hier unten wissen wir es. Wir haben mit zwei Kübeln angefangen. Zwei verschissene Kübel, mehr nicht. Nun haben wir ein unterirdisches Imperium. Wir erzeugen und verkaufen Bliss unter meinem Label. Wisst ihr, wie viele Bezirke es in Gotham gibt? In jedem herrscht eine andere Gang und alle wollen etwas davon abhaben. Je mehr Drogen wir schmuggeln, desto mehr Cash machen wir. Das bringt Essen auf den Tisch. Und hält euch warm, Leute. Also, das ist auch so ein bisschen der Prep-Talk vom Pinguin an seine Leute. Strom gibt es aber immer noch nicht ausreichend und durchgängig, da die Stadt die Reserven für die reichen Viertel zurückhält. Und derweil hat Victor das Gefühl, von Sophia oder von Sals Leuten verfolgt zu werden.
Bernd, erste Frage, ganz wichtig, wo kommen die 10 Tage her? Kurze Erläuterung, weil die sind nämlich in der Folge selber, werden die nämlich gar nicht erwähnt, und zwar durchgängig nicht. Das ist eigentlich mein Hauptkritikpunkt, weil mich das die ganze Folge, selbst beim zweiten Gucken, komplett durchweg geärgert hat, dass sie das nicht gebacken bekommen, mir zu erklären, wo wir auf der Zeitschiene unterwegs sind.
Ja, aber sag mir vorher noch, was dachtest du denn, wie viel Zeit vergangen ist, so vom Gefühl her?
Es ist inkohärent. Also das ist mein größtes Problem. Ich bleib auch, kann auch gleich noch mal was dazu sagen. Selbst die 10 Tage sind für mich unlogisch. Also das, was da unten beim Pinguin in dem Cave stattfindet, sieht nach Monaten aus. Also es sieht
Ja.
nach einem Haufen Arbeit aus. Mehr, das ist auch nach wie vor, finde ich, dieses 10 Tage ist für mich völlig unplausibel, wie die innerhalb von 10 Tagen diese Infrastruktur dort aufbauen. Die Pilze scheinen sehr schnell zu wachsen, weil das da aus 10, in 10 Tagen da irgendwie aus zwei Kübeln da irgendwie, ne, das ganze Zeug wird, und die haben ja schon Zeug verteilt, haben ja auch schon anscheinend ein gut laufendes Produkt, weil sie Geld scheffeln etc. Die 10 Tage würden für mich auf der Storyline von Sal und Sophia, passen die komplett? Da nehme ich die 10 Tage, und das hat für mich tatsächlich beim Schauen gar nicht zusammengepasst, weil ich das Gefühl hatte, ich krieg zwei Handlungsstränge, ne, Handlungsebenen präsentiert, wo die Zeiten nicht zusammenpassen. Weil das, was beim Pinguin passiert, habe ich gesagt, müssten mindestens 4 Wochen sein, wenn nicht länger. Dazu passt aber die Handlungsebene Sophia und Cell gar nicht, weil da gibt es keinen Sinn, dass das jetzt quasi 4 Wochen sein sollen. Okay, aber wo kommen die 10 Tage her?
Die 10 Tage kommen aus dem Podcast, zu dem Begleitpodcast. Und man muss dazu sagen, die Moderatorin des Casts hatte nämlich das gleiche Gefühl wie du und hat dann gesagt, okay. Boah, wir machen hier einen Riesensprung nach vorne, wo wir doch bislang eigentlich eher die Sprünge nach hinten gemacht haben und das dann länger waren. Bitte sag mir mal, von was für einem Zeitsprung sprechen wir hier? Also auch in der Erwartung, dass jetzt gesagt wird, ja, mehrere Wochen. Und dann kam eben das Ernüchternde, ja, 10 Days. Und das kam dann eben aus der Writers Group und dem Produzenten, die gesagt haben, das sind 10 Tage. Sie haben tatsächlich ein Board, auf dem alles zeitlich verortet ist, wann was stattfindet. Also sie haben da für sich schon einen Überblick geschaffen, aber ja, mir ging es da ähnlich in diesem Moment. Man hat auch der Moderatorin dann eben angemerkt, wie da so eine Ernüchterung einsetzte, weil sie tatsächlich dachte, es wäre hier mindestens einen Monat nach vorne gegangen. Natürlich das Ganze auch unterstützt, ne, von dem Wettersetting. Wir sind im Winter, was man sich schon erklären kann. Ich glaube, dass die Morde im November stattfanden, ne? Sind wir da so, wir waren ja bei Halloween also da kommt man schon in die Jahreszeit, wo es dann auch mal schneien kann, aber trotzdem auch mit dieser Einführung, also dass man noch mehr erzählt bekommt, was war, es hat eh das Gefühl von einer zweiten Staffel, der Anfang einer zweiten Staffel, in der es nochmal einen Recap am Anfang gibt, hat man das Gefühl, es wird jetzt auch auf der Erzählebene was nachgeholt, weil wir uns jetzt weitaus später befinden. Deswegen ging es mir genauso wie dir. Gerd, wie ging es dir da?
Ich hatte den Podcast noch gar nicht gehört. Also ich habe für mich hatte das, ist genau wie Henning, schon von Anfang an. Also ich habe ja die Folge versucht, am Freitag zu gucken und habe es dann heute nochmal in Deutsch geguckt. Und das ist für mich dieser große Moment vom Disbelief. Weil, also erstmal, ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange Pilze brauchen zum Wachsen. Aber diese Tatsache, dass jetzt innerhalb zehn Tage ein ganzes Drogenlabor aufgebaut worden ist, komplett, also dass sie schon Bliss produzieren können innerhalb von 10 Tagen, plus die dann, sag ich mal, etwas, also ich sag mal so, diese holprige Inszenierung, dass wir eine Szene eröffnen mit Schneefall, das wird ja normalerweise gemacht, also man macht ja solche Establisher-Shots, um zum Beispiel zu zeigen, dass ein längerer Zeitraum vergangen ist. Selbst klar, diese Folge, wenn sie um Halloween gespielt hat, aber ich hatte jetzt damit so gerechnet, dass das so Januar ist, also schon nach Weihnachten, also das ist jetzt mein Gedanke. Wo Henning auch recht hat, und das hat mich am meisten gestört, ist halt das mit Cell, weil man immer noch sieht, dass er diese Wunde hat, also dass er da noch Schmerzen hat und so weiter, was mir dann irgendwie zeigt, so lang kann es gar nicht her gewesen sein, was da jetzt passiert ist. Und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich habe den Podcast nicht gehört, aber ich finde diese, also ich glaube, das ist etwas, was man jetzt im Nachhinein versucht zu fixen. Ich glaube, also ich finde diese Erklärung etwas merkwürdig, jetzt einfach zu sagen, das sind 10 Tage, ergibt für mich nur wenig Sinn. Sorry, tut mir leid. Also ist für mich auch eine der größten Kritikpunkte an dieser Folge. Ich habe diesen, vor allen Dingen, und jetzt kommt es, das ist eigentlich das Letzte, was ich dazu sagen will, wenn diese Zeit vergangen ist, da wird jetzt der Drogenvertriebsweg aufgebaut, kommt ja auch alles hin. So langsam macht sich für mich diese Abwesenheit von Batman, ich finde sie etwas dumm. Tatsächlich inzwischen. Also am Anfang konnte ich damit noch leben, aber jetzt, hier habe ich dann gedacht, okay, jetzt mal 10 Tage, jetzt passt es wieder. Aber ich habe echt gedacht, das sind jetzt Monate. Da habe ich mir gedacht, warum ist der jetzt Monate verschwunden, während da im Untergrund die ganzen Gangs anfangen, da alles aufzubauen, Drogen, Mord und Totschlag, und Batman interessiert sich nicht mehr dafür.
Also man muss halt fairerweise sagen, dass Batman auch im ersten Teil nicht so viel gegen die Drogen macht, ne? Also das ist für ihn auch da kein übergeordnetes Leitthema, was gegen sich die Drogenkriminalität zu machen.
Ja.
Ich habe gerade gelesen, Pilze brauchen, um auszuwachsen, 3 bis 5 Tage.
Okay, ja gut.
Ich wusste, was natürlich aber nicht heißt, dass sie sich nicht vermehren. Also das heißt, wenn die halt da sind, bis sie halt groß gewachsen sind. Und da denke ich mir halt auch, hätte man sich das gespart, dass die Lieferung kaputt geht, hätte man das viel einfacher eigentlich erklären können, wenn die nicht kaputt gewesen wären, die Pilze da gewesen. Jetzt von diesen 2 Kübeln, da hat Henning schon recht. Das ist ein bisschen, dann hätte man lieber nichts zum Podcast dazu gesagt, hätte man das ein bisschen selber zusammenreimen können. Weil vor allem auch, weil halt ein Wintersetting gemacht wird. Und für mich ist ein Wintersetting, also wenn eine neue Jahreszeit eigentlich in einem Film oder einer Serie gezeigt wird, dann ist es für mich ein klarer Zeitpunkt. Ich meine, wir erinnern uns an Dark Knight Rises, da ist ein Zeitpunkt, dass Zeit vergangen sein muss.
Ne? Genau.
Aber gut, das haben wir ja nicht in dem Fall. Wir müssen ja mit dem arbeiten, was wir haben.
Okay, voll. Ich finde es nur insgesamt ärgerlich und ist natürlich so ein bisschen faul und das ist dann so aber lazy writing, wenn ich natürlich heutzutage die Möglichkeit habe, im Podcast oder in irgendwelchen Begleitpodcasts oder ne, Begleitformaten dann einfach zu sagen, ja, so und so ist das. Und du denkst, ja gut, das hättest du auch in der Inszenierung zeigen können. Dann, oder ne, ich habe bei der Folge schon gedacht, Wieso kannst du nicht mal in einem Seitendialog, du könntest es in einem halben, in einem Halbsatz könntest du das unterbringen, wie viel Zeit vergangen ist, ne? Das könntest du an irgendwie x verschiedenen Stellen, könntest du
An
das
dem
tun.
Monolog schon, den
Ja,
Erik
genau.
am Anfang.
Selbst wenn du
Ja.
das nicht machen willst, weil dir das zu billig ist, dann mach es halt innerhalb der Folge irgendwo, dass ich dem Zuschauer zumindest das Gefühl gebe, wo ist der Sprung jetzt?
Ja.
Weil das ist, ich finde das unfassbar wichtig, als Zuschauer auch irgendwie folgen zu können, wo sind wir in der Handlung? Wie lange ist jetzt vergangen? Weil ich das auch, wie gesagt, für die ganze Storyline, die auch bei Sal und Sophia stattfindet, ist das nicht ganz irrelevant. Aber wie gesagt, okay, haben sie jetzt nicht gemacht, ist okay, wir werden da reingeworfen. Ja, fand ich, wie gesagt, nicht sehr gelungen. Aber gut, müssen wir jetzt mit arbeiten. Und wie schlüssig das ist, lassen wir das mal hingestellt, weil, wie gesagt, das, was da unter der Stadt passiert, also ich meine, der hat sich da ja ein riesen Ding aufgebaut. Also ich meine,
Ja.
klar, der hat da Manpower, das ist schon klar, ne? Der sagt dann ja auch, er hat da jetzt Haufen Arbeiter, die da für ihn irgendwie was machen und so. Der hat da ja wirklich viele Leute auch, wo
Aus
ich
Crown
glaube,
Point.
genau, aus Crown Point, ne, Arbeiter, die auch was schaffen. Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn du musst dich da nicht an Vorschriften halten, du kannst dann einfach dein Ding machen. Da bist du ziemlich schnell, ne? Dann dauert das schneller, als du bei uns in Berlin einen Flughafen baust. Das ist mir alles schon klar. Aber ne, trotzdem ist das halt, das sieht für mich trotzdem so aus, als okay, krass, wie lange sind die, haben die da jetzt schon rumgewerkelt, ne? Plus, wie gesagt, ja, die sprechen ja auch von, sie haben die Tunnel freigesprengt und, ne, und haben jetzt hier schon ein Vertriebsnetz und Strukturen und so.
Exakt.
Das ist halt
Ja.
alles, das klingt alles nach sehr, sehr viel Arbeit. Und dann bist natürlich 10 Tage ein bisschen bitter, aber oder ein bisschen billig, aber gut, okay.
Und das
Das ist halt.
Stromproblem. Und das Stromproblem, ist ja, weil das wurde ja erwähnt, der Strom ist ja, das muss ja auch alles irgendwie gemacht worden sein, ne? Also es ist so, ja, es ist ein bisschen merkwürdig einfach. Sagen wir es mal so. Sorry.
Das mit dem Dinger freisprengen, da war, habe ich auch wieder an, was wir letzte Woche diskutiert haben. Da ist wirklich, das ist der größte The Batman-Kritikpunkt eigentlich, muss ich zugeben, weil ich meine, die spielen ja am Anfang auch ein bisschen damit, als Vic dann mit dem Motorrad durch die
Ja,
Unter,
voll.
das
Ja,
ist,
voll.
ne? Und da muss man schon sagen, ey, also ich, das Ding ist halt immer so, ich finde, man kann es erst richtig beurteilen, wenn man vielleicht auch einen zweiten Batman-Film gesehen hat, weil wir wissen auch, Batman ist schwer verwundet und so, ne? Und der hat ja dann, auch wenn er noch Leute gerettet hat, aber wurde ja auch irgendwie fast, musste sich ja wiederbeleben mit dem Adrenalinzeug da und so, ne? Aber trotzdem ist es schon so ein bisschen, wo du sagst, okay, fangen die schon Tunnel zu sprengen, wenn der seine Bathöhle da unten irgendwo hat. Muss man mal gucken, ob das gut erklärt wird. Das ist nicht mein Batman.
Naja, und du hast dann auch das Problem, dass es ja dann, Gerd hat jetzt gerade den Strom angesprochen, dass du es dann ja auch hast mit der Mutter, die ja so wirkt, als würden die dort schon eben zwei, ich habe immer irgendwie an 2 Monate gedacht, ich weiß nicht warum. Ich hatte im Podcast später gehört, dieser Autor, der hatte dann später nochmal gesagt, 2 Wochen, also mitten im Dialog hat er nochmal gesagt, ja, ist halt 2 Wochen, bla bla. Da habe ich auch gedacht, krass, weil. Und das meinte ich vorhin auch, die haben hier keine schlechten Dialoge geschrieben, sondern da sind eben so Punkte drin, die überhaupt nicht notwendig gewesen wären. Da kommen wir dann nochmal zu Sachen oder die ich dann einfach kaufen muss, wo ich denke, das habt ihr bisher eigentlich sehr viel besser gemacht. Punkt.
Nichtsdestotrotz, also vielleicht abseits, ne, um mal von dem einen Aspekt wegzugehen, so, es war für mich ein bisschen, es hat es getrübt, aber der Einstieg war dennoch stark. Also zu sehen, was Oster jetzt aufgebaut hat, fand ich trotzdem stark, ne? Auch das Ganze, wie er die Leute da bezahlt, das hat ja so ein bisschen, so die Pioniere des Westens, so ein bisschen den Style, ne? So was man dann irgendwie sieht, so als Anfänge der Industrialisierung, so dann zahlt er den Leuten da, gibt denen da die Geldscheine in die Hand, die stehen da Schlange, um ihr Geld abzuholen, ne? Dann sagt er denen noch hier, und wenn ihr das dann habt, dann sagt er aber nicht, woher ihr es habt, na, ihr habt's vom Bau und so. Also er ist so ein bisschen, jetzt geht er ja in so eine Rex Calabresi-Rolle, so da wächst er jetzt ja rein, das wird jetzt ja quasi seine Rolle, ne? Da sagt er ja dann auch, als er mit Vic dann darüber spricht, dass quasi, ne, seine Nase, die beiden Namen, dass es niemand vergessen wird und so. Also, das ist schon ein richtig guter Einstieg, ne?
Und mit dem Mantel sieht er aus wie der Pinguin.
Ja, to
Ja,
total, total,
ja.
total.
Raucht er nicht auch eine Zigarre schon in der
Ja,
Szene? Ich
ja,
weiß nicht,
das
ob es
kommt dann
da schon ist. Später
später
nochmal,
nochmal,
wo er
wo er
ohne Mantel
unten
steht er mit
das zu,
Zigarren
wo
in
er
der
dann sagt, los, Leute, jetzt
Voll.
geht's los, das ist
Ja,
wirklich
voll.
großartig.
Genau.
Und ich, ehrlich gesagt, ich wusste, die verarschen mich jetzt mit dieser Batman-Anspielung, das ist ja auch voll gespiegelt, der hat ja sogar den Rucksack auf oder einen Rucksack, ne, wie der Drifter am Anfang in The Batman und so. Und trotzdem habe ich mich gefreut. Ich wusste jetzt, nee, das kann jetzt nicht der Batman sein, was ist das für ein Käse? Aber irgendwie hat mich, also irgendwas hat es in mir klingen lassen. Ich mochte auch wirklich alles daran ansonsten. Mich
Ja,
hat
ja.
nur dieses Zeitding völlig irritiert. Das hat mich zwei, dreimal rausgerissen in der Folge. Ansonsten, der ganze Einstieg, ich mochte das wirklich auch, so diese Macher-Attitüde, die Oz hat, die da klar rauskommt, die jetzt wirklich nochmal rausgezeigt wird. Auch, dass ihm das wichtig ist, dass er da, ne, dass er die Leute versorgt, auch, dass er sich die Arbeiter reingeholt hat. Super wichtig alles, ne? Also, super starker Einstieg.
Ja,
Ja.
also das Production Value hat mir gefallen. Also, was ich dann auch wieder sagen muss, klar, Zeit ist das eine Sache, auch die Kameraarbeit mit der Motorradfahrt, der Schnitt von dieser Szene, das sieht halt nicht nach Fernsehserie aus. Das sah nach echt großem Kino aus. Also auch mit diesen ganzen Statisten, die sie da eingesetzt haben. Also, das kommt auf jeden Fall rüber, was er da macht. Also, das hat schon was. Also, das muss man ganz ehrlich sagen, das haben die Macher richtig gut drauf, auch in der Folge generell. Also auch mit diesen Einblendungen von Blackgate und so weiter. Klar, bisschen mit CGI hebt aber alles noch mal auf ein ganz hohes Niveau. Na.
Naja, und das Worldbuilding an sich ist hier großartig. Also so, gerade wenn du No Man's Land gelesen hast und wenn du Wargames gelesen hast und so, dann hast du jetzt diese ganzen, den Odessa-Mob und dann hast du die Lowboys und Burnley hast du mit dabei und so. Und das sind alles so Sachen. Burnley wusste ich nicht mehr, da muss ich erst nochmal nachgucken, wo das jetzt genau war. Das hatte ich verwechselt und dann, aber hast du viele Sachen, die du halt so kennst von früher. Das fand ich ziemlich cool. Dann ist ja tatsächlich auch noch das sehen wir ja dann später und dann wird es ja auch später nochmal aufgegriffen. Also wir sehen ja dann die Mobster quasi auch nochmal. Das hat mir richtig gut gefallen. Also jetzt ist es auch eine Batman-Serie irgendwie.
Ich mochte auch gleich die erste Einstellung Gotham City im Winter. Ich liebe dieses Setting per se. Es hat so einen Reiz. Das ist wie Batman ohne Maske. Das ist wie Batman auf dem Pferd. Das ist Gotham City im Schnee. Und ja, wenn ich mich was auf The Batman 2 freue, dann eben, dass es anschließen soll eben an The Penguin. Und dann Gerüchte sagen es zumindest, oder ich weiß gar nicht, ob es nicht sogar schon offiziell ist. Ich glaube, Matt Reeves hat das vielleicht sogar schon gesagt, dass wir uns in einem Wintersetting bewegen werden. Es wird nicht Weihnachten sein, aber wir werden in einem Wintersetting The Batman Part 2 sehen.
Bin mir allerdings nicht sicher, ob das stimmt. Ich glaube, das lag daran, dass es das Gerücht gab, dass The Batman direkt an The Penguin anschließen soll, mit ein paar Wochen Unterschied. Und dann hatten die das sich quasi ausgerechnet, dass es dann ja im Winter sein muss. Aber ob das offiziell bestätigt ist, das müssten wir nochmal prüfen.
Ich bin Team Bernd. Ich hätte auch gern
Ja,
winterliches Setting.
wir
Batman
wollen
steht
das
oben
alle.
auf dem Wolkenkratzer im Schnee, Flocken.
Das
Ja,
will ich auch.
also.
Marian will es doch auch. Ich will
Ja,
es doch
gut.
auch. Ich wollte einmal gucken, ob ich das mit den
Apropos.
Fakten hinbekomme.
Und es auch wollen, wir gehen jetzt zu Sophia,
Ja.
die mit ihrem
Geht wohl.
ehemaligen Psychiater da anscheinend so sadistischen Sexpraktiken nachgeht und ihn aber dann auch schnell von ihm auch wieder ablässt, ne? Gleichzeitig bleibt Zell nicht auf seinem Zimmer des Falcone anwesend und kocht derweil in der Küche, während die Suche nach Oz für sie immer im Nirgendwo endet, also das, von dem vorher Vic erzählt hatte, befürchtet Zell, dass Oz die anderen Gangs und Triaden auf seine Seite ziehen könnte. Und Zell kam dann eben auch mit der Weisheit, man kauft, von dem man kauft. Also etwas, was Oz von Carmine gelernt hat.
Super, super schöne Szene. Super gut geschrieben, super gut gespielt. Also dieses Sophia findet eine neue Vaterfigur. Das wird ja hier auf jeden Fall ganz klar angedeutet. Ne? Sie ist erstmal nicht begeistert, dass Hell da überhaupt steht, sagt er zu ihm. Na, eigentlich müssen, ich glaube, gefangene Flüchtlinge, irgendwie sowas sagt sie, eigentlich müssen die in dem Zimmer bleiben. Er steht da und kocht. Sie ist auch erst nicht sicher, ob sie was von ihm essen soll, tut es dann trotzdem und dann, ne, wird gemeinsam hier quasi das Brot gebrochen. Super gut, wie sich hier nochmal die Beziehungsdynamik zwischen den beiden entwickelt. Ne? Gleichzeitig spielt auch nochmal der Verlust von Cell eine Rolle, weil er ja sagt, sein Sohn hat das mal mit Joghurt gegessen und ne. Er dann auch sie
Korrekt.
anguckt, als sie das Essen probiert, was er ja ein Rezept von seiner Frau ist, was er nochmal erklärt und dann probiert sie und er guckt auch im Prinzip wie so ein Vater, ne? Der guckt sie so an, so nach dem Motto, und schmeckt's dir? Sag mir jetzt, ne? Sag mir, wie's schmeckt. Und dann sagt sie, ja, Tasch hatte recht. Tasch heißt der, ne? Oder hieß
Taschen.
der? Ja, genau.
Ja,
Tasch hatte recht.
Taschen.
So, mit Joghurt, das ist gut. Ja, also, finde ich eine sehr, sehr schöne Szene, fast schon eine intime Szene für die beiden. Na, also die hatte eine sehr große Nähe insgesamt, eine hohe Emotionalität.
Ich fand den Einstieg in die Szene, ja, Also muss ich sagen, wie die Szene anfing mit dieser SM-Sex-Nummer, da habe ich echt gedacht, was für ein beschissenes Klischee. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Also,
Ja, war schlimm.
Man sieht halt
wo,
relativ wenig für HBO-Verhältnisse, muss man aber sagen.
ja, aber nein, ich
Gar
fand den,
nichts.
ich fand den Einstieg einfach blöd, dieses, sorry, jetzt, also für mich so klischeehaft, der Psychologe, der jetzt selbst auf diese Praktiken steht und damit ihr fand ich blöd. Aber muss ich jetzt auch sagen, in dem Moment, wenn sie den Raum verlässt und die ganze Szene mit Cell beginnt, wird diese ganze Szene gerettet. Und dann kann ich den Anfang einfach vergessen mit dem Psychologen. Also ist mir dann Schwamm drüber als Einstieg in die Szene. Und den Rest, genau wie Henning sagt, das ist dann eine wunderbare Szene, die geschrieben worden ist und die auch wunderbar gespielt wird. Auch mit dieser Annäherung Vaterfigur fand ich super. Was mir halt auch noch ein bisschen sauer aufstößt, ist mir aber schon in der letzten Folge aufgeschlossen. So toll, wie ich das Make-up von Oz finde. Immer wenn ich diese aufgeklebten Narben auf ihrer Schulter sehe, die wirken für mich so unecht. Also mich stört das dann immer ein bisschen. Also das reißt mich immer ein bisschen raus. Und deswegen, ja, hat mir das nicht gefallen. Also der Anfang von der Szene, finde ich, war unnötig. Der Rest mit Cell großartig.
Ich hoffe, dass wir noch irgendwas sehen, dass dieser Rush heißt der, ne? Der Psychiater,
Ja.
dass der noch irgendeine Rolle spielt in den nächsten zwei Folgen. Sollte das nicht der Fall sein, dann ist es komplett sinnfrei. Also den
Ja.
hier immer wieder zu präsentieren, bislang hat der ja wirklich null Relevanz für irgendwas, ne? Also er
Ja.
hat wirklich gar keine Relevanz. Also jetzt sagt er nochmal, wenn du Oz findest, dann ne, nutz meine Expertise, was auch immer das heißen soll. Also seine psychologische Expertise, seine Folterexpertise. Also welche Expertise spricht er jetzt irgendwie? Also was will er jetzt eigentlich überhaupt? Er will irgendwie useful sein, so verstehe ich alles so, Digga, kein Problem, grafisch, aber du nervst. Also die ganze Figur ist bislang nur nervig. Und das ist ein Problem, weil da ist dieser Psychiater. Der ist so ein Abziehbild, ne? Der irgendwie vereint so viel zu viele Klischees. Jetzt ist der selber so ein devoter Typ, der sich jetzt irgendwie unterwirft. Also ich hoffe, das führt noch zu irgendwas. Wir hatten das ja bei der letzten Folge schon, ne? Als er sich dann dahingestellt hat und gesagt hat, ja, ne, das war bei der vorletzten Folge, war das, glaube ich, ne? Wo er quasi da nochmal da bei ihr steht und dann ihr quasi da mit Spalier steht, wo sie dann da das Zepter übernimmt. Ja, ich hoffe, das führt noch zu irgendwas, weil sonst ist das wirklich eine Figur, die hättest du dir jetzt im Prinzip nach den zwei Therapiesitzungen hättest du dir auch sparen können. Also es wirkt so ein
Ja.
bisschen, als müsste man ihn noch zwischendurch noch weiter vorkommen lassen, damit man nicht vergisst, dass der existiert. Aber ich hoffe, das hat irgendein Outcome.
Na, das vielleicht geht es irgendwie darum, an ihm irgendeine Entwicklung von Sophia zu zeigen, aber ja, es ist
Aber
völlig,
welche?
aber auch
Siehst du
da
auch?
wieder, ja,
Welche?
genau, es ist, ja, exakt. Der wird so aufgeladen, als wäre der noch irgendwie wichtig. Ich glaube nicht,
Ja,
dass da noch
das
irgendwas
befürchte
Großes
ich halt
kommt.
auch, ja.
Ja.
Eine grundlegende Frage, die ich mich noch gestellt habe, was nicht so ganz klar ist, vielleicht ist es auch total egal, aber ist Sal Maroni Italiener oder italienischen Ursprungs? In den Comics ja, ich glaube recht deutlich. Hier ist er ja mit einer Perserin verheiratet gewesen, zumindest. Geht aber auch persischen Ritualen nach, wenn es jetzt hier ums Essen ging. Ne? Das hat er sich entweder angeeignet,
Das sagt er doch.
Ja.
Aber er, und jetzt bräuchte Marian als unseren Sprachenspezialisten, wünscht er ihr nicht auch Mangia? Ist das nicht
Ja.
ein italienischer,
Ja, italienisch.
italienische Art zu sagen, guten Appetit? Also nicht nur Buon Appetito, sondern ja, so ein
Na,
Ausspruch
Essen.
dafür.
Mangiare heißt Essen. Ja, und dann ist es Mancia is, wird es sein. Also,
Also haben
ja.
sie damit einge. Oder er kann ihr natürlich gegenüber als auch italienischstämmiger
Na
ihr
genau.
dann entgegenkommen in dem Moment. Ne? Also so ganz klar ist es nicht, außer seinen Nachnamen halt ist.
Also, wie ich am Gardasee war in Italien, ist das im Restaurant zu uns gesagt worden, wenn wir Essen bestellt haben. Also es ist beides. Also Buon Appetito, das kam also auf die Bedienung an. Also deswegen denke ich mal, dass er das also tatsächlich auch genauso meint, dass es eine der Redewendungen ist. Wir sagen ja auch in Deutschland Mahlzeit, lasst es euch schmecken, guten Appetit. Wir haben ja auch mehrere Ausdrücke dafür.
Wir gehen weiter und zwar Oz kann in seinem neuen Apartment in Crown Point die Stromversorgung nicht aufrechterhalten. Dadurch gibt es keine Musik, keine Wärme, was besonders ja seine Mutter schmerzt, aber auch eben Oz, weil es seine Mutter schmerzt. Deren Demenz sich inzwischen so zeigt, dass sie Oz für ihren Mann hält und Vic für einen ihrer Söhne und der das Ganze dann eben auch noch triggert, indem er Geschichten erzählt von den Söhnen, die ja wohl noch leben, beziehungsweise in ihren Augen noch leben sollen. Pinguin erhält die Nachricht, dass sich im Sullivan-Gebiet drei aufgehängte Leichen mit fehlenden Finger aufgefunden wurden, was als Botschaft von Sophia an Oz zu deuten ist. Die Triaden ziehen sich deshalb aus dem Deal zurück. Ohne die könnte Oz das Bliss noch nicht mal verschenken. Tja, was ihn sogar auf eine neue Idee bringt, und zwar Bliss überall zu verschenken.
Sehr gute Marketingtaktik von Oz's Seite, muss man sagen. Erstmal alle abhängig machen
Freebies?
und dann das Zeug verkaufen.
Ist eigentlich auch ein typisches Ding, oder? Wenn man quasi den Markt quasi relativ schnell zu überschwemmen, wenn man da quasi keine Zwischenhändler übergeht, die einem gefährlich werden können, dann läuft doch der Laden, oder?
Oh, das Uber Eats hier in Heidelberg gemacht. Da war Lieferando der
Siehst du?
große Player. Und dann hat Uber
Siehst
Eats einfach die Liefergebühr für ein halbes Jahr ausgesetzt bei allen. Nun. Seitdem ist überall Uber Eats.
Krass. Ja.
David Hasselhoff gefällt das.
Ja. War in der Szene, jetzt wo er das mit dem Verschenken sagt, war da schon der Song von Sisters of Mercy zu hören? Fand ich ziemlich cool angesetzt. More, weil da geht es ja darum, immer mehr zu haben, immer mehr zu haben. Der läuft da so im Hintergrund.
Wenn das am Anfang war, als er versucht, diese Platte aufzulegen.
Nee, das war, wo er, nee, das kommt noch, wo er da unten das Zeug den Leuten sagt, dass die jetzt die Drogen verschenken sollen, wo er die alle losschickt. Da kommt dieser Song, weil den fand ich nämlich großartig eingesetzt, wegen dem Titel hat More und der beschreibt vom Inhalt her, auch vom Song, dass man halt immer mehr will, halt, um groß zu werden.
Genau, dass halt die Krankheit seiner Mutter, die Demenz, jetzt einen wichtigen Raum einnimmt. Das wird ja auch dann in den nächsten Szenen immer wichtiger. Ich finde das gut herausgespielt, was die Mutter angeht, was ihre Demenz angeht, was auch Oz angeht. Ich meine, das spiegelt das Ganze ja auch immer und ja, vermenschlicht Oz mit all seinen Problemen für mich immer mehr und wie ich schon eingangs gesagt habe, vielleicht sogar mehr als man es möchte, weil er ja eigentlich eine Figur ist, die ich ja eigentlich gar nicht, die man gar nicht mögen darf oder will. Aber ja, also mich nimmt die Geschichte mit seiner Mutter tatsächlich mit. Ich habe euch ja auch erzählt, ne, bei meinem Großvater ging das ja auch mit Demenz dann auch zu Ende. Das ist eine Situation, in die man sich so ganz schwer reinfühlen kann. Und gerade eben später gibt es ja dann auch noch eine ganz signifikante Szene, eine Frage, die da auch aufgeworfen wird, die man sich dann in dem Moment, ja, der man sich durchaus schon stellen kann, auch wenn man nicht will.
Es ist auch strategisch sehr gut gemacht oder hier gesetzt, nochmal in der Folge. Jetzt wird nochmal sowohl Vic vorher als auch jetzt seine Mutter, die werden jetzt quasi nochmal besonders aufgeladen im Sinne von, das sind die zwei Personen, denen sich Oz gegenüber öffnen kann. Vic nicht ganz so, also der hat trotzdem so diesen Protégé-Status und der wird, da ist der so ein bisschen liebevoll eher, aber nicht. Aber eher so immer noch auf dem OG-Level. Und die Mutter ist aber ist diese Person, wo er quasi auch sich ja, Menschlichkeit erlaubt, gewissermaßen, ne? Und deswegen wird es ja dann zum Ende äußerst gefährlich. Also auch so ist für seine Persönlichkeit, die sich ja jetzt hier auch nochmal so eigentlich über die gesamte Folge entwickelt, im Zusammenspiel mit der Mutter. Ja.
Ich
Und wie
fand,
man
dass es
auch merkt, er ist auch verzweifelt. Das ist auch das Einzige, wo der so richtig verzweifeln kann. Wir haben den ja kennengelernt als tatsächlich eine Figur, die relativ schnell, relativ viel Ideen hat, wie sie schnell auf irgendwas reagiert oder so. Und hier ist er einfach, hier kann er nichts machen. Hier geht es um Leben oder Tod.
aber auch bei ihm, ich weiß nicht, ist die Dinner-Szene mit Vic da schon? Wo sie ja zusammen am Tisch sitzen? Das ist dann da schon, oder? Die Oz, Vic und die Mutter.
Ja.
Ja, genau.
Ja, dann will ja Vic ihn quasi so ein bisschen beschwichtigen und so ein bisschen sagen, hey, und redet dann von dem Bruder, glaube ich, und Rex Calabrese, um sie, und hat gesagt, hey, das machst du auf keinen Fall hier. So, du ist nicht das irgendwie. So, und das fand ich schon. Da merkt man, dass ihm das Einzige, was ihm wirklich was bedeutet und was ihm irgendwie. Und dass er vor allem mal auch irgendwie noch mit dem Trauma irgendwie zu kämpfen hat, was zumindest seine Brüder betrifft, ne? Und da erfahren wir auch wieder, dass die Jungen gestorben sind in der Stadt, glaube ich. Das erfahren wir auch irgendwann nochmal in der Folge. Genau, das fragt Cell, fragt es doch Sophia. Was ist mit den Brüdern? Das heißt, sie sind jung gestorben oder irgendwie sowas. Also deswegen, ja.
Habt ihr auch einen bösen Verdacht, was den Tod der Brüder betrifft?
Ich wollte es gerade auch schon fragen, ja, dass
Ja.
da vielleicht auch jemand seine Hände mit drin hat. Da hatte, ja.
Hoffen wir
Gerd,
mal, dass nicht Rex Calabrese war.
ich finde halt diesen Kontrast, den du gerade auch nochmal erwähnt hast, das war in der letzten Folge, so wie Colin Farrell Oz spielt, so in der letzten Folge, wo der eiskalt zwei Menschen verbrennt und auch noch relativ interessiert da drauf guckt, wie die verbrennen, und dann jetzt wieder in dieser Folge dieses extrem Verletzliche, wenn er mit seiner Mutter umgeht. Wie du schon sagtest, man entwickelt irgendwie so eine, also ich sage das bei mir so ganz merkwürdig, so eine, ich will nicht sagen Sympathie, aber Verständnis. Für, auf der einen Seite in der letzten Folge habe ich schon gedacht, hier, was ist das für ein mieser Drecksack, was der da gerade gemacht hat, ne? Und dann jetzt in dieser Folge denke ich mir, ach du Schande hier, was ist das für ein, eigentlich ein liebevoller Typ, wie der sich um seine Mutter kümmert, dass er versucht, das alles irgendwie gerade zu biegen, obwohl das natürlich sinnlos ist, weil, wie gesagt, das ist ja eine Form von Demenz, ne? Also ist, was er aber offensichtlich irgendwie nicht begreifen will, sagt er ja auch später, wenn er dann über die Krankheiten redet, ne? Also dass er das gar nicht versteht, um was es da eigentlich geht.
Wobei es ja schon darum geht, wen er auch umbringt. Ne? Also er bringt jetzt ja nicht irgendwelche Leute in der Folge um. Er bringt halt Leute, eine Frau um, die ihn auch sofort tot sehen will und den nichtsnutzigen Sohn. Ne? Also das ist ja schon, er macht das ja, ich finde jetzt, natürlich hat er die umgebracht, hat er noch hingeguckt und wollte nach quasi noch in den letzten Mittelfinger geben, auf dem Weg in die Hölle quasi. Aber trotzdem finde ich nicht, also ich, so wie er gezeigt wird bisher, ist es kein, so kein sadistischer Mörder. So, ne? Der macht halt immer, der wieselt sich halt immer so durch, wie er halt durchkommen muss und lässt sich auch gerne mal provozieren, klar. Wir wohnen halt immer noch im Gotham, ne? Da wird halt auch mal jemand umgebracht.
Ich sage ja auch, ich sag ja auch, das war auch bei der letzten Folge. Ich muss also jetzt gerade bei diesen beiden Folgen denke ich auch immer mehr, ihr sagt schon Batman-Welt, ich denke auch immer mehr an Comic-Welt, was jetzt hier passiert. Also das ist alles schon auch ein bisschen überzeichneter. Also finde ich wesentlich überzeichneter als zu Beginn der Serie, was sie da machen. Was aber auch zu dem Thema Batman passt, finde ich. Also das ist jetzt nichts Schlechtes oder Negatives.
Sal und Sophia brechen in Oz' verlassene Wohnung im Diamond Viertel ein. Dort finden sie nichts von, ich sage jetzt mal, Wert, auch keine Familie, die man ihm nehmen könnte. Sal lässt erstmal seine Wut an der Innenausstattung aus, während Sophia eine Schublade findet, die ganz Oz' Freundin Eve gewidmet ist. Darin findet sie ein Polaroid von ihr, mit dem sie auf Suche nach ihr geht. Also hier muss ich dann auch nochmal anmerken, ne? Als ja, im Zusammenhang mit der letzten Folge, sie heißt nicht Tanja. Ich weiß nicht, wie ich darauf kam, dass sie Tanja heißt. Die Tanjas, die ich kenne, haben auch keine Ähnlichkeit mit ihr. Und irgendwie muss da die, ich hab echt überlegt, ob es irgendwie mit Tanja hat. Gab es nicht mal eine Knight Rider-Folge, wo eine Tanja eine wichtige Rolle spielte, wenn nicht sogar, vielleicht sogar schon in der ersten Knight Rider-Folge. Vielleicht habe ich
Ja, im
das dann
Piloten.
irgendwie da vermischt, aber nein, sie heißt Eve.
Nochmal im Piloten von Knight Rider.
Im Piloten war das, ne? Das,
Ja,
als ihm das Gesicht weggeschossen wurde.
das ist Tanja, genau.
Ja,
Ja, das
vielleicht.
ist sehr nah an dieser Episode.
Warum auch immer bei Episode 5 von Pinguin du mit dem Piloten von Knight Rider Verknüpfung siehst. Aber ja, das ist
Ja.
vielleicht nochmal für eine extra Ausgabe ein Thema.
Ich fand es auch schön, dass man nochmal diesen kleinen Scherz gebracht hat mit dem Kaminfeuer, mit dem virtuellen.
Ja, voll.
So von wegen, ja, ich weiß.
Ja,
Kein
genau.
Style, kein Geschmack.
Es ist nicht nur schön, sondern hier ist mir auch erstmal so aufgefallen, man fühlt ja auch so mit Sal irgendwie mit, ne? Dem ist die Familie
Ja.
genommen worden und so. Aber im Gegensatz zu Sophia, da ist mir das nochmal so raus. Also die erheben sich ja beide über Oz hier, ne? Und sagen, guck mal, was der für einen kitschigen Geschmack hat. Während dieser Folge lernen wir ja, die Kitschigkeit hängt auch viel mit dem zusammen, was er durch seine Mutter so mitbekommen hat und das, was ihr viel wert ist, ne? Und das hat er ja so ein Stück weit auch verinnerlicht. Das haben die, glaube ich, auch in dem Podcast nochmal gesagt, so
Die
dieses hier, dieses
Musik, die Filme.
9-to-5-Lied, diese Filme und so, das liebt er, weil seine Mutter es liebt und deswegen wirkt das ja auch so ein Stück weit kitschig, Lirum-Larum. So, und beide erheben sich jetzt hier und hier merkst du auch nochmal, Sophia gestatte ich das irgendwie, weil die ist nun wirklich von allen richtig verarscht worden, aber bei Sal Maroni denke ich halt so, ja, du bist halt auch ein Verbrecherboss und du hast ihn halt auch die ganze Zeit mit unterschätzt.
Aber es sind die guten Verbrecher, weißt du, die mit Stil.
Das
Nee.
hat nichts damit zu tun. Also es hat nichts mit Gut oder mit Verbrecher zu tun. Das hat hier was damit zu tun. Das ist ja auch am Ende dieser Folge wichtig, nämlich warum Oz hier überhaupt die anderen hinter sich mobilisiert, Weil das Prekariat des Bösen ist.
Ja.
Das ist die unterste Kaste hier. Und das dir, siehst du das auch noch mal? Hier siehst du nämlich, wie die Elite, die vermeintliche Elite, das vermeintlich elitäre Kriminelle, nämlich runterguckt. Und das ist genau das, was Oz ja später nutzt, was Sophia übrigens gegenüber ihren jetzigen Henchmen ja auch schon genutzt hat. Nämlich, ne, in der Folge, wo sie dann sagt, wie bisher ihr Vater und auch Viti, ne, die Jungs behandelt haben, ist das hier das Gleiche. Und hier sieht man das auch. Also hier sieht man die komplette Abschätzigkeit gegenüber diesem ganzen Lebensstil. Die sind ja im Prinzip von der Wohnung schon angewidert. So, ne? Da hat jemand nur drei Zimmer. Das ist ja schon, ah, was ist hier los? Ey, guck dir mal diese Bude an. So, was ist hier? Und dann auch dieses, der sagt nicht mal was. Der macht das an, der guckt rüber und sofort verstehen die sich. Die sind, dieses genau, das ist eine Ebene. Die wissen genau, was Sache ist. Der braucht das nicht mal benennen. Der guckt da rüber und denkt sich, was ist das? Und vorher geht es noch um dieses Thema mit teurem Wein trinken und die sitzen an ihrer Küche und schlürfen, ne? Irgendwie, keine Ahnung, was für einen alten Tropfen der das Hell aufgemacht hat.
Und
Also
das
das
gute
ist,
Geschirr und das gute
ja, genau,
Geschirr.
das gute Geschirr wird rausgeholt. Das ist alles so ein bisschen, das ist die Elite. Letzten Endes sind ja, und das sagt er ja hinterher auch nochmal bei dieser Ansprache, dass die Maronis und die Gigantes und die Falcones,
Falcons.
dass die auch auf der anderen Seite wohnen, dass die auch auf der anderen Seite Elliot Bridge leben, genauso wie die PolitikerInnen. Also hier geht es ja ganz viel um das Establishment und die sind das Establishment des Verbrechens. Und ich glaube, das ist halt hier in der Szene in so einer Kleinigkeit auch nochmal dargelegt, weil es wichtig ist. So dieses, ne, also ich wollte es nochmal unterstützen, Maria, mit diesem, sie erheben sich letzten Endes über ihn, ne, und damit auch über alle, die sozusagen auf seiner Ebene sind. Und er ist ja noch nicht mal die unterste, er ist ja so eine, ich würde sagen, eine Zwischenebene irgendwo, ne? Aber da sieht man ja schon, wie die generell auf den Rest herabschauen.
Oswald kehrt frühmorgens in sein neues Domizil zurück und findet seine Mutter in der bitterkalten Badewanne wieder. Sie fordert von Oz, dass, wenn es mit ihrer Demenz so weitergeht, er ihr beim Sterben gefälligst helfen soll. Widerwillig lenkt Oz ein und hilft ihr beim Schminken, um sie wieder aufzupäppeln. Was jetzt hier so ganz kurz zusammengefasst wurde, na, ist, glaube ich, also für mich zumindest eine der stärksten Szenen in der Folge. Wie gesagt, das ging mir zumindest sehr nahe, auch die Vorstellung, diese Frage zu stellen, jemanden beim Sterben zu helfen, jemand, der sich bewusst ist, dass er an dieser Krankheit leidet, dass er manchmal nicht mehr weiß, wo man gerade ist, wer gerade wer ist und dass man mit immer wieder neuen Situationen umgehen muss. Und wenn man sich dessen bewusst ist und dann sich denkt, es wird auch eigentlich nur noch schlimmer, es kann nicht mehr besser werden, na, will man so dann auch zugrunde gehen, bis man irgendwann wo aufwacht, wo nur noch Fremde um einen sind und die einem helfen müssen, auf die Toilette zu gehen, wenn es denn überhaupt noch geht. Und ja, wie gesagt, da kommen dann Fragen auf, die man sich dann auch selber stellen kann. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, neben Krebs ist Demenz mitunter eine der Krankheiten, vor der ich am meisten Angst habe, dass sie einen irgendwann einholen könnten. Und man dann eben sich solchen Fragen dann auch stellen muss.
Und hier wird auch nochmal ein Motiv aufgegriffen, jetzt in Form der Mutter, was wir jetzt gerade eben hatten. Hier geht es um Würde. Die ganze Zeit geht es um Würde und um oben zu sein und das. Und du siehst so hier wunderbar, ist ja auch abgebildet, wie sie das mit Oz teilt, ne? Den du nicht zu sehr erniedrigen darfst, den du nicht die ganze Zeit quasi zeigen sollst, dass er unten ist. Und sie ja genauso, ne? Also sie streitet ja die ganze Zeit mit ihm, dass sie in dieser Wohnung, in dieser Absteige jetzt leben muss. Sie ist von unten gekommen. Dann hat dieser nutzlose Vater, den hat sie irgendwie quasi mit durchgebracht mit den Kindern. Und jetzt sitzt sie hier wieder in so einer Bude und jetzt soll sie auch noch sterben ohne Kontrolle. Und das will die nicht. Deswegen sagt sie zu dem, du machst es jetzt. Und sie sagt auch irgendwas zu ihm. Don't pussy me, sagt sie zu dem. Also hier geh nicht mit mir so. Geh nicht mit mir so wie so ein Weichei um. Wenn ich von dir will, dass du das jetzt beendest, dann machst du das gefälligst auch. Behandle mich aufrecht, ne, als aufrechte Person quasi. Und das zieht sich quasi durch diese ganze Folge. Es geht um Würde und um, weiß nicht. Henning, hast du ein Wort?
Nee, ich finde das super passend. Genau, es geht, letztens geht es genau darum. Es geht um Würde, ne? Und ja. Was ich noch, und es geht für mich noch zusätzlich um Fokus. Also, weil ich das tatsächlich auch wichtig finde, dass es hier ja wieder darum geht, wo hat Oz seinen Fokus? Und, ne, es springt zwischendurch. Also, letzten Endes ist er jetzt gerade konzentriert. Er kommt im Prinzip zurück. Er war wahrscheinlich einen Tag lang oder einen halben Tag lang weg und merkt, ich habe meine Mutter vernachlässigt. Da komme ich jetzt nicht drauf klar. Das ist natürlich eine Form von Schuld, weil er jetzt hier als nächstes anfängt, alles daran zu setzen, dass der Strom wieder läuft. Ne, damit die Heizung wieder geht, zumindest der Heizstrahler, und das mündet dann ja darin, dass er völlig abwesend ist. Also letztendlich sitzt er jetzt an diesem Generator gleich, ne? Diesen Diesel, das ist ein Dieselgenerator, glaube ich, ne? Der dann, mit dem er versucht, quasi den Strom in der Wohnung zum Laufen zu bringen, ist er völlig abwesend. Also kümmert sich ja offensichtlich in der Welt um nichts anderes, was natürlich dann für Vic entscheidende Konsequenzen haben wird und am Ende natürlich dann auch dazu führt, dass er am Ende dann in einer der nächsten Szenen dann den Stadtrat aufsucht, weil er mit allen Mitteln jetzt dafür sorgen will, dass die Situation sich bessert, damit seine Mutter, er will es ja am Ende rauszögern. Also ich glaube, das ist ja im Prinzip ein Thema. Er sucht jetzt wieder einen Ausweg, weil er weiß, wenn er den Zustand, der da jetzt herrscht, wenn er das so lässt mit, es gibt keine Heizung, es gibt keine Musik, es gibt nichts, dass er schneller in die Situation kommen wird, dass er seine Mutter in Anführungsstrichen erlösen muss. Ne? Also das ist ja auch ein Thema wieder. Er sucht jetzt nach Wegen, dass er das nicht machen muss. Und jetzt wird er versuchen, den Status quo zu verändern. Also es ist ein bisschen wieder, ich wiegel mich im Prinzip aus der Situation raus. Ne? So, ich versuche mich dem jetzt zu entziehen, indem ich eine Alternative finde.
Du hast es schon angesprochen, was Vic betrifft. Also der trifft auf der Straße auf Squid. Den haben wir ja, in welcher Folge war das, in der dritten oder vierten, in der Rückblende, ja kennengelernt auf dem Dach. Diesem Squid ist eben aufgefallen, dass Victor wohl einiges an Geld inzwischen haben muss, ne? Die Schuhe, das Motorrad und so weiter. Und Squid will mitmischen, wo auch immer Vic da gerade mit drin steckt. Dies versucht Vic dem Pinguin zu erzählen, doch dieser ist, wie Henning gerade eben schon gesagt hat, von den Worten seiner Mutter viel zu beschäftigt, dass er das Problem für, dass dann letztendlich Vic das Problem für sich behält und Oz damit gar nicht weiter behelligt. Als er dann Squid später erneut trifft, versucht er ihn erstmal mit Geld abzuspeisen, was dieser aber nicht annimmt, und weil er in Oz Blissgeschäft einsteigen möchte. Daraufhin erschießt Vic Squid und muss mit ansehen, wie dieser verblutet. Und das ist dann eben Vics erster Mord. Und auch das fand ich tatsächlich krass dargestellt. Also
Ja.
damit zusehen zu
Ja.
müssen, ist, glaube ich, schon auch eins der schwersten Sachen.
Ja, total. Also ganz, ganz schwer auszuhalten, diese ganze Sequenz. Also dieses, ne, du denkst die ganze Zeit, Squid, halt jetzt die Fresse. Hör jetzt
Ja.
auf,
Es wird
lass
passieren,
es.
ja.
Ne, don't push it any further. Lass es jetzt einfach. Hör auf. Ne, lass den Jungen in Ruhe, du raffst es nicht. So. Und du denkst dir, und er sagt es ihm auch noch, er sagt ihm, pass auf, Oz, der wird dich killen. Wenn ich mit dir da jetzt hingehe, dann bringt er dich um. Es ist, ne, so, der wird dich nicht am Leben lassen. Dem bist du scheißegal. Dass er dann im Prinzip so weit geht, und da geht es auch wieder ums Thema, ne, Würde, Erniedrigung, also dieses, wie er mit Vic hier umgeht, ne, dieses komplette, ich nehme nichts von dem ernst, was du sagst, und dann dieses, wo er ihm die Kohle dann von die Füße wirft, ne, weil er sich verarscht fühlt. Und der Moment, wo Vic dann so in seiner letzten Verzweiflung, weil er es alles nicht riskieren will, weil er, glaube ich, in dem Augenblick realisiert, ich kann mit dem da nicht runtergehen, ich kann dem jetzt nicht zeigen, wo wir quasi unser Geschäft, unser Versteck haben, das kann ich nicht machen. Und Squid bedroht die neue Familie von Vic. Also diese Drohung im Sinne von, ich lasse euch auffliegen, ich verrate, wo die alte Frau sitzt, ne, ich so. Er macht sich über Oz ja auch noch ein bisschen lustig, das kommt ja noch dazu. Er nimmt ja auch den Oz jetzt nicht ernst, das kommt ja auch ein bisschen so rüber nach dem Motto, na, du arbeitest mit diesem Penner, ich will da jetzt auch mit rein, stimme ich mir dem mal vor. Und dann diese Szene, wo er den erschießt. Ich habe aber immer gedacht, so, hat er den überhaupt getroffen erstmal, ne? Weil ich ja das erste Mal, dass er auf jemanden geschossen hat. Und dann trifft er den ja auch so unglücklich am Hals und muss dann noch gucken, wie er dann da elendig verblutet, der Junge. Und dann so dieses, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, weißt du, der stirbt da gerade. Und immer realisiert so, scheiße, ich kann es nicht mehr rückgängig machen. So, ich habe da jetzt, ne, einmal kurz wieder auch, ich glaube ja auch, impulsiv gehandelt. Also letztendlich die Spiegelszene zu der ersten Folge, wo Oz impulsiv Alberto erschießt, weil das dir das Gleiche ist. Also, das ist ja keine überlegte Handlung, die Vic da betreibt, weil ich glaube, deswegen wichtig nochmal ist, dass der die Pistole vorher schon hat. Also ich habe mich dann kurz, ne, bei meinem zweiten Gucken, ich habe mich nach dem ersten schon gefragt, so, hat er die Kanone vorher schon, hat er die extra für das Treffen mitgenommen? Man sieht aber vorher in der Folge, als er vom Motorrad steigt, dass er tatsächlich eine Waffe trägt. Also der hat die generell dabei, ne? Weil ich erst mir gedacht habe, hat er die Pistole extra mitgenommen dafür? Ja, und das ist halt, das ist Wahnsinn, ne? Ihm tut es leid, und dann sagt er ja noch irgendwie, wieso hast du mich dazu gezwungen? So, wieso hast du mich da, ne, hingebracht, dass ich das machen musste? Ja, Wahnsinn. Und dann wollen wir schon zu der Szene springen, quasi, dass Vicky ihm das erzählt. Weil ich glaube, das gehört eigentlich ein Stück mit dazu, oder?
Gehört dazu.
Weil dazwischen passiert ja, glaube ich, mit Vic gar nichts mehr, ne? Der geht
Nee.
dann zu Oz in der nächsten Szene und erzählt es ihm halt. Beziehungsweise
Ja.
Wort, er erzählt ihm eigentlich gar nichts. Also der sagt eigentlich nichts,
Wortlos.
ne? Wortlos. Oz weiß sofort, was Sache ist. Die Szene ist auch Wahnsinn, ehrlich. Also wie er den dann in den Arm nimmt, ne? Und dann Satz sagt
Ja,
und dann
ja.
einen Satz
Oh.
sagt, wo du denkst so, boah, fuck, ey, ne? Also da merkst du, was für ein Bastard das eigentlich ist, ehrlich. Also das ist so, Oz ist dann ja auch zum Teil, also so eine Mischung aus, ich nehme dich in den Arm, so ein bisschen väterlich, aber ich bin gleichzeitig auch eiskalt, ne? So, weil ich im Prinzip weiß, das wird nicht das letzte sein. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass du das machen musstest, ne? Das weiß ich jetzt schon und das sage ich dir im Prinzip auch schon. Also, pff.
Ich glaube, weil Ost das genauso erlebt hat. Ich glaube, deswegen ist das spiegelt quasi seinen eigenen. Ich glaube, der auch dieses Erkennen, dass der jemand umgebracht hat, das ist, weil er hat da in dem Moment, wo er ihm das klar wird, dass Vic das Problem gelöst hat, wird er an sich selbst erinnert, wahrscheinlich wie er seinen ersten Mord begangen hat. Und jetzt hin oder her, ob dieser Rex Calabrese existiert oder nicht, ich glaube, ihm ist es dann genauso gesagt worden. Beim nächsten Mal wird es leichter. Das ist so. Ja, ich meine, diese Szene gibt es auch in einigen Mafia-Filmen, aber ich fand die Horror. Also tatsächlich von, ich habe in dieser Folge zwei Lieblingsszenen, das war meine zweitliebste. Ich finde eine, die mir noch mehr gefallen hat, aus anderen Gründen, aber diese ganze Szene mit Vic und auch mit der Waffe habe ich nämlich auch nachgeguckt, weil ich war da auch etwas irritiert, aber es stimmt. Und das macht ja auch Sinn. Er hat ja das ganze Geld transportiert. Ist ja logisch, dass er schon eine Waffe bei sich trägt, weil,
Ich meine, also das natürlich ist es alles schlimm, was er das sieht, aber ich meine, er arbeitet natürlich in einer der schlimmsten Städte der Welt wahrscheinlich für und liefert Drogen. Also
nochmal,
für
aber
die
das,
Mafia,
ja,
für
aber
die Mafia. Ja.
seit einer Woche. Guck
Ja.
mal, wenn wir ja mal gucken, wo kommt der
Und wie
Junge
schnell.
halt her?
Ja, aber dann guck mal, wie schnell hier Drogenquartier aufgezogen wird. In 10 Tagen, dass eine Woche in Gotham ist wie 2 Jahre irgendwo anders.
Ja, ich würde das an der Stelle, teile ich das nicht. Also ich würde das nicht irgendwie verharmlosen, relativieren. Das ist ein
Das
relativ,
übertragen
wir haben am
äußerst.
Anfang besprochen, wo der Junge herkommt. Der Junge kommt aus den Verhältnissen nicht. Der hatte mit Drogendealern nichts zu tun bislang.
Hat er
Der hat sich von
tatsächlich
allem, was irgendwie
gerettet.
Kriminalität zu tun hat, hat sich ferngehalten. Das ist ein Wahnsinn, was auf den jetzt einprasselt. Und das ist natürlich jetzt der Turning Point, weil letzten Endes ist das jetzt der, ne, wird der Kipppunkt für Vic sein. Ab jetzt gibt es kein Zurück mehr. Jetzt ist er mittendrin. Na, jetzt ist es vorbei. So.
Ja, und es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, ob man sieht, wie ständig Menschen um einen herum getötet werden und ob man das selber macht, ob man selber abdrückt und darüber entscheidet, ob jemand lebt oder stirbt. Da sehe ich auch schon noch einen Unterschied. Dann machen wir erstmal einen Schritt wieder zurück. Wie Henning vorher schon gesagt hat, ne, Pinguin ist jetzt fokussiert. Mitunter ist es auch seine Mission, wieder den Strom herzustellen. In erster Linie, dass es seiner Mama wieder besser geht. Aber eben auch, weil es ja auch für seine Untergrundorganisation wichtig ist. Und bewaffnet mit einer Kneifzange attackiert der Pinguin den Stadtrat Heidi. Den kennen wir aus der ersten Folge. Da haben wir ja Erpressungsmaterial gesehen. Auch hier erpresst er ihn und fordert, dass der Strom in Crown Point wieder zum Laufen gebracht wird und hilft ihnen dann auch noch abschließend aus der Parklücke raus. Das fand ich auch wieder einen sehr sympathischen
Ja.
Moment. Super hemdsärmelig irgendwie auch wieder. Das Oss ist da manchmal so in der Szene so eine
Klang auch ein
Mischung
bisschen
aus brutal.
improvisiert. Es ist,
Ja, voll, 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 voll. Aber
ich
bitter.
fand die Mehrzwecknutzung einer Kneifzange auch hervorragend, was man damit so alles machen kann. Und auch dieser Spruch, das war nur deine Nase.
Ja.
Wo ich dann selbst auch lachen muss. Also man sieht, ich meine, es ist ja eigentlich brutal und er dann, ey, es war nur deine Nase, verdammt
Stell dich
nochmal.
jetzt nicht so an. Also hier ist die,
Ja.
ne, gib mal die Krawatte, nimmt sich die Krawatte und wischt mit der Krawatte noch die
Ja.
Kneifzange sauber, blöd,
Ja.
Hut ab. Also ist schon. Auch da
Und
wieder ist, ja.
wer hatte Tim Burton Vibes?
Ja, auch
Pinguin
hier, ne?
mit Nase.
Nase,
Ja.
der
Hab
Pinguin
sofort
hat's mit
gedacht,
Nasen. Ja.
so ist es.
Ja,
Ja.
voll. Ja. Und da kommt noch ein Vibe, glaube ich, später. Aber auch hier wieder dieses Thema, er geht das Establishment an, ne? Und zwar
Ja.
auf beiden Ebenen. Also er geht sowohl das kriminelle Establishment an, aber er geht auch jetzt das politische Establishment an, weil vorher, das wird ja schon vorbereitet, wo er irgendwann in der Wohnung steht und sagt, guck mal da drüben, da haben die Strom, ne? Auf der anderen Seite vom Fluss, da, ne, ist die Stadt wieder erleuchtet. Und letztendlich ist es, das ist ja fast schon ein bisschen so ein Robin Hood-Moment hier.
Ja,
Also, ne,
ja,
das muss
ja.
man ja auch an der Stelle sagen, das ist ja, ne, und setzt sich halt
Endlich
für sein Viertel.
Klassenkampf bei
Ja,
Batman.
voll, ja, das ist aber so. Nee,
Ja.
ohne Mist,
Es
es
gab
ist
schon im
so.
Film mit
Ja,
Catwoman, aber hier noch mal
ich wollte gerade
ordentlich.
sagen, das führen sie aber konsequent weiter, weil das im Film ja auch die ganze Zeit Ebenen waren, die da waren. Und das wird jetzt hier klar vorgeführt. Und dieses Thema, ich setze mich jetzt für mein Viertel ein, ich mache jetzt wirklich den Rex Calabrese, ne? So natürlich nicht uneigennützig, weil er hat natürlich auch in erster Linie selbst was davon, wegen seiner Mutter, aber durchaus auch dieses. Der könnte seine Mutter ja auch irgendwo anders unterbringen im Zweifelsfall oder irgendwie nach Alternativen suchen, ne? Aber lässt jetzt den Strom wiederherstellen. Also auch eine starke Szene.
Hätte er ihn direkt in die Nase gebissen, wäre Eat the Rich, hätte da nochmal eine ganz andere Bedeutung.
Ja, das wäre wahrscheinlich, das wär mir nicht grounded genug gewesen.
Genau. Mit der
Wenn
Na
das
mit
nicht
der
grounded ist, was dann?
Zange ist ultra grounded, auf jeden
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Fall. Naja, also ich meine, das kann ich mir schon eher vorstellen. Ne?
Ja.
Ja, genau. Könnt ihr mir erklären, wer die Leute ganz am Anfang der Szene waren? Da war ja ein Polizist im Rollstuhl, wenn ich das richtig gesehen habe, von dem man sich da verabschiedet hat. Konntet ihr das einordnen, worauf sich das bezieht oder ob das einfach nur so ein politischer Akt ist, den man da an dem Abend jetzt noch hinter sich gebracht hat? Ich dachte schon kurz, es hängt vielleicht zusammen mit den Ereignissen, was das Riddler-Event angeht, aber da gab es keinen
Das
Punkt für.
hatte ich auch gedacht, weil dieser Polizist, der im Rollstuhl sitzt, habe ich schon gedacht, vielleicht ist der da im Einsatz irgendwie ja, verletzt worden, ist deswegen geehrt worden. Aber ich glaube, letztendlich war es einfach nur als Einführung der Szene gedacht, um so zu zeigen, ja, der ist halt auch, nochmal zu zeigen, dass dieser ein wichtiger Politiker ist. Ja, und dann kommt halt dann der Rest.
Ich habe noch nie einen anderen Polizisten als Martinez gesehen. Also,
Also.
ne?
Du siehst überall Martinez.
Nur noch Schnäuzer. Na und hier, der Captain, aber das ist ja kein richtiger Polizist.
Dann gehen wir mal auf die Straßen Gothams. Dort sucht Sophia nach Eve, also nicht nach Tanya, nach Eve. Roxy, die wir schon von Oz Party kennen und auch aus dem Apex Club, verrät ihr Eves Aufenthaltsort, was mich erstmal sehr überrascht hat. Was aber Eve, wie wir dann später erfahren, auch so geplant hatte. Als Sophia und Eve aufeinandertreffen, erzählt Sophia, dass sie nicht der Hangman ist, der Eves Mädchen erwürgt hat, sondern Carmine und dass Oz dies wohl aus seinem eigenen Vorteil für sich behalten hat, anstatt es Eve zu erzählen. Zu Eves Überraschung tötet Sophia sie nicht und verrät ihr letztendlich den Aufenthaltsort von Oz. Gerd.
Das ist tatsächlich meine Lieblingsszene in der Folge. Und vor allen Dingen, in der letzten Folge gab es das Foreshadowing dazu. Und zwar lief da im Fernsehen der Film Gloria, die Gangsterbraut von John Cassavetes.
Siehste, haben wir das auch geklärt. Sehr gut.
So, in diesem Film geht es halt um, wie der Name schon sagt, um diese Frau Gloria, die halt die Braut eines Gangsterbosses war, die irgendwann aussteigen will. Und dann lernt sie einen kleinen Jungen kennen. Und irgendwann wird ihr klar, dass dieser kleine Junge Informationen besitzt, die ihr Ex-Freund, dieser Mafia-Boss, haben will. Und der will den umbringen lassen. Und in dem Moment beschließt sie nicht nur abzuhauen, sondern sie stellt sich gegen ihn. Und hier sehen wir, macht Eve genau das. Eigentlich wollte sie in der letzten Folge, sie macht ja mehr oder weniger Schluss mit Oz, wahrscheinlich nur weg. Wie sie jetzt erfährt, dass Oz Bescheid wusste, stellt sie sich auch gegen ihn. Und ich fand, das hat die großartig gespielt zusammen mit Christine Milotti. Also diese wenigen Sätze, die sagen, das ist mir so unter die Haut gegangen. Ich fand das so genial. Auch in Bezug, weil ich dann halt sofort erkannt habe, warum das in der letzten Folge, ich habe mich gewundert, warum zeigen die jetzt diesen Ausschnitt aus Gloria. Aber das ist halt so diese Verbindung dazu, ein Foreshadowing, was die da wieder in der Serie eingebaut haben, weil darum geht, weil letztendlich ihr auch klar wird, sie ist halt im Prinzip als Gangsterbraut austauschbar, sie gehört nicht wirklich dazu oder sonst was. Also ich fand es wunderbar. Es ist meine Lieblingsszene von den Dialogen her. Ich fand es großartig gespielt.
Schließe ich mich direkt an. Ich fand es auch großartig gespielt, sehr gut geschrieben. Finde ich auch schön, dass die dass die Sophia quasi immer mal so ein Stück sich spiegelt in der Eve, also indem die so Sachen sagt wie, ja, du weißt immer, was du Leuten quasi erzählen sollst, und ist ja selber, tut das ja gerade selbst in dem Moment. Das Einzige, was mich hier nicht bekommt, ganz zum Schluss, ist, dass sie sich doch entscheidet, ihn dann zu verraten. Das ist so, kann so sein, kann aber auch nicht so sein. Das ist, das ergibt, also das ist mir so, dann ist dir schon am Weggehen, wo du weißt, okay, du bist eigentlich außer Gefahr und so. Warum sollte ich das jetzt machen? Ist es so ein Solidaritätsding? Und da habe ich so gedacht, okay, das muss man jetzt selber erklären, ist ja auch in Ordnung, ich muss ja nun auch nicht alles vorgekaut bekommen und so. Aber das war so das Einzige, wo ich dachte, naja.
Wir haben es hier mit zwei Frauenfiguren zu tun, die in der Situation, spätestens in der Situation, realisiert Eve, dass genauso wie sie selber Sophia Opfer des Patriarchats ist. Letzten Endes, wir haben in der Folge 4 dieses Thema, mein Leben lang haben mir Männer irgendwie gesagt, was ich zu tun habe, sie haben mich verarscht, sich hat keiner um mich gekümmert. So, jetzt kriegt sie in dem Augenblick, geht es hier um Loyalität. Und die bietet Sophia Eve als erstes an, indem sie sie nicht tötet. Denn das tut sie nicht, weil Eve ihr spiegelt: Okay, du kannst mich jetzt umbringen. Versprich mir bitte nur, dass du meine Mädels verschonst. So, weil da ist eine familiäre Bande da, auf der Seite von Eve mit ihren Mädchen. Sophia merkt: Okay, krass, das ist jemand, die ist richtig loyal. Also, die kümmert im letzten Augenblick, wo es ihr um ihr eigenes Leben geht. Statt den zu verraten, stirbt die lieber, solange die Mädels in Ruhe gelassen werden. Das respektiert Sophia, hört, ne, er schießt sie nicht, geht raus und in dem Augenblick realisiert Eve: Okay, wir sind eigentlich beide Opfer, wir sind hier beide verraten worden, wir wurden beide verarscht, ne, und zwar von derselben Riege. So, und ich glaube, das ist der Moment, wo sie dann sagt: Okay, pass auf, ich erkläre mich mit dir jetzt auch solidarisch. Weil ich gehe auf dein Angebot ein, was du mir gemacht hast. Weil du hast ja recht, Sophia hätte jetzt einfach, die wäre einfach gegangen, ne? Die hätte sie einfach gelassen, hätte sie nicht machen müssen. Also Eve hätte das nicht machen müssen. Aber ich glaube, das ist ein: Okay, ich habe erkannt, was du mir gerade hier hinlegst, und ich gehe darauf ein. Und letztens hat sie auch gar nichts zu verlieren, ne?
Ja, und Eve hat ja nicht damit gerechnet. Ich glaube, das ist ja auch der Knackpunkt, weil Eve in dem Moment klar wird, dass sie halt auch belogen worden ist. Und wie sie sagte, sie kannte ja die Mordopfer. Das waren ja ihre Mädels, die der Hangman, also angeblich Sophia, getötet hat. Und jetzt erfährt sie, nee, das war Carmine Falcone und Oz, der mit ihr zusammen war, wusste es.
Die Nachricht hat sich auch relativ schlecht verbreitet in Gotham City, oder? Was Falcone ja alles so gemacht hat und was er nicht so gemacht hat. Und also dass jemand noch wundert an dem Zeitpunkt, habe ich, keine Ahnung, fand ich irgendwie auch. Das hat für mich irgendwie so hingekünstelt gewirkt. Ich weiß, dass die Selina und so nur Drogen gedealt hat und ihre Mutter, was hat ihre Mutter eigentlich gemacht? War die eine Prostituierte von Selina in
Die
der?
hat zumindest in dem Club gearbeitet
Ja,
noch,
aber
ne?
ja, die im Club gearbeitet. Aber das, und das waren ja auch alle Mädels, die im Club gearbeitet haben, mehr oder weniger, was da im Club arbeiten, außer bedienen, ist ja mal, ne? Und das dachte ich mir, da habe ich mir gedacht, irgendwie, keine Ahnung, da hat dieses Wort nicht so schnell die Runde gemacht, irgendwie, dass da auch mehr hätte sein können als das und auch als, ja, weiß ich nicht, hatte ich irgendwie, das fand ich irgendwie, hat sich nicht so gut, ich verstehe schon, wo das hin wollte, alles, aber wirklich gut aufgelöst fand ich das dann tatsächlich nicht.
Das stimmt insoweit, weil ich habe jetzt gerade gedacht, na gut, wir sind jetzt hier vielleicht 4 oder 5 Wochen nach Riddler. Die Leute haben andere Dinge zu tun. Allerdings hast du einen Punkt damit,
Sagst du ja, so, ne? Das war
sie
ihre.
betrifft es ja. Es sind ja ihre Mädels gewesen. Sie betrifft es ja tatsächlich, ne? Und da hätte es wahrscheinlich vor allem bei den da unten quasi, also bei dem Fußvolk oder bei den Prostituierten, hätten sich die Gerüchte verbreitet,
Dann
ne?
benutzt er halt auch genau die Mädels wieder in seinem neuen, also hat er ja versucht zu benutzen, er hat ja die wieder in einem anderen
Ja.
Club auch wieder benutzt und so. Das, ja, weiß ich, das fand ich irgendwie so halb geil, alles
Aber
mit.
ich noch mal ganz kurz, vielleicht habe ich es noch nicht verstanden. Wie soll sich das jetzt, also über wen soll sich das auf der Straße verbreiten? Ihr redet doch jetzt darüber, dass quasi, ne, die Morde, die jetzt 10 Jahre lang galt Sophia Falcone als der Hangman. Das war eine medial erzählte Geschichte, die hat jeder gekauft, die war ja auch bequem zu
Ja,
kaufen,
und
ne?
immer noch
Daran hat man ja
aktiv.
auch festgehalten.
Die Geschichte ist ja immer noch auch aktiv. Also
Ja,
die,
deswegen,
ja genau,
das wäre meine
aber
Frage.
es geht ja darum, dass Selina ist ja auch eine der Mädels im Endeffekt in The Batman. Und
Ja.
wie die werden ja hier als Familie dargestellt und wie gut die alle zusammenhalten. Und jetzt braucht sie die Tochter von dem Typ, der alle umgebracht hat, um rauszufinden, dass es dann doch nicht er war. Also ich finde, es ist irgendwie, also so wie die Familie erklärt, wie die zusammenhalten und was ist, wie auch, dass sie dann auf der Straße dann die Roxy dann hochschickt und sie stirbt jetzt für alle. Und meiner, also wie ich das hier verstehe, die Welt verstehe, ist Selina, war Selina auch eine der Mädels, die dazugehört hat. Und das finde ich jetzt nicht so gut irgendwie.
Selina hat doch in
Was?
The Batman erst ganz kurz da gearbeitet. Die ist doch irgendwo ganz
Boah,
anders.
weißt du, die hat doch da im Club
Ich,
gearbeitet. Die
ja,
war
die
doch.
hat im Club gearbeitet, aber ich glaube, die war dann nicht permanent, sondern die war relativ neu, wenn ich das richtig. Ich müsste nochmal
Die Mutter
nachgucken.
war da. Die Mutter war ja auch eine Freundin. Dann.
Ja, aber die ist doch, aber die hat doch Carmen jahrelang überhaupt nicht gesehen. Die ist doch irgendwo anders aufgewachsen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt dieser ganze Selina-Bezug da soll. Und sie haut ja auch am Ende von The Batman wieder ab.
Ich
Also,
dachte, Rico meint, also die Mutter ist so gestorben, die Selina ist so gestorben. Also es ging ja wahrscheinlich, nachdem die Sophia eingewandert ist, ging das ja trotzdem weiter mit den Morden.
genau.
Und ich hatte das jetzt so verstanden, dass Rico, dass du das jetzt so meinst, das hätte doch wenigstens den Mädels auffallen müssen, dass da ja noch mehr gestorben
Aber
sind.
wissen wir das?
Wissen wir doch gar nicht.
Das
Es
wissen
ist.
wir, dass nachdem Sophia jetzt irgendwie in Arkham war, dass noch weitere Frauen in regelmäßigen Abständen irgendwie getötet worden sind. Wissen wir das? Wissen
Na,
wir doch gar nicht, oder?
wir wissen von
Wir
Selinas,
wissen von
na, wir
diesen
wissen,
Szenen. Bei
naja,
Selinas
und die
Mutter.
zwei, und die Freundin von Selina ist ja auch umgebracht worden von Falcone im Film.
Der auch einer der Mädels war.
Ja, aber auf eine andere Art, ne?
Nee, die ist auch erwürgt worden am Handy.
Ah, die, ja,
Ja.
okay.
Ja, die. Die russische Freundin war das, glaube ich, genau.
Aber
Dann hat es mit
gut,
Selina
aber
auch
erwürgen und
probiert.
aufhängen, es sind, das sollte, ja, schon klar, nur die Geschichte war ja bislang okay. Es war ja
Ah
nicht
ja.
klar, die sind erwürgt worden. Es
Ja.
gab bislang dazu keine bekannten Berichte. Na, letztendlich ist der Punkt, wir gehen vom Hangman, das ist das mediale Narrativ, was bedient worden ist, und Leute sind aufgehängt worden. Also ja, ich meine, dann sind wir beim gleichen Argument, ne, dann kann man wieder sagen, ja gut, es ist Gotham, da verschwinden ständig irgendwelche Leute. Ne, also dann bin ich bei dem Argument, was Rico selbst gebracht hat. Ich verstehe den Punkt jetzt, aber
Ist schon
dann ist
eine, Dicker,
die Frage ist, die
ist
mich
das
mir
schon
stelle,
eine
ist.
Community? Ja, aber es ist schon eine Community. Es ist die gleiche Art von Menschen, die dort
Okay,
auftauchen.
aber
Ja,
warte mal, aber nochmal ist, glaube ich, der Punkt, ich glaube, dass für Eve.
aber das ist der Wending-Punkt ist, und mit ihrem Typ, der so jahrelang, also
Ja, aber
das ist
der
halt.
entscheidende Punkt ist hier aber vielleicht noch nicht mal, dass Carmine das war, sondern dass Oz das gewusst hat.
Ja, eben.
Es ist hier nicht, entscheidend ist
Das
jetzt nicht,
stimmt.
ob das Carmine war oder Sophia. Der Punkt ist, Oz hat das gewusst. Der wusste, wer das war. Der hat weiter für den gearbeitet. So, das ist der Punkt. Letztendlich ist es Oz, der sie verraten hat. Und darum
Genau,
geht's, ne?
ja.
Deswegen sagt sie jetzt, okay, in dem Augenblick reißt
Stimmt.
sozusagen für Eve die Loyalität zwischen Oz und ihr. Und sie sieht auch, hat, ne,
Ja.
und in dem Augenblick verrät sie ihn dann auch, weil, ne, oder
Ja.
dann danach, weil sie sagt, okay, das muss ich jetzt nicht mehr, ne?
Sie nennt ja auch nur explizit diese zwei Namen. Das sind auch die zwei Namen, die diese Reporterin erwähnt in dieser vierten Folge. Die gehören mit dazu. Also das heißt, das sind ja, Eve kennt zumindest zwei Frauen und das sind Morde, die 10 Jahre zurückliegen. Ob sie jetzt von den anderen, weil Eve offensichtlich ja eine eigene Callgirl-Agentur hat, also gar nicht permanent in diesem Club arbeitet oder so weiter. Man weiß ja gar nicht, wie den Fernseher. Ich gehe mal davon aus, dass sie ja dann auch von dem Club ferngehalten hat, weil er irgendwie mit ihr zusammen war. Und es ist hier das genau so. Es geht sich hier um den Verrat von Oz. Das ist ja diese Spiegelung, diese Vorstellung, was zu diesem Film Gloria gemacht wird. Wie Gloria erkennt, dass ihr Freund dieses Kind umbringen will, das ist für sie ein Verrat. Also, dass sie nichts wert ist. Deswegen stellt sie sich gegen sie. Und hier ist das genauso. Dieser Verrat am Ende plus, was du sagst, mit dieser Loyalitätsbekundung, die Sophia macht, und so weiter, was sie am Ende dazu bewegt, Oz zu verraten, zu sagen, wo sie ihn finden kann. Also um mehr, aber das heißt, um mehr geht es, glaube ich, gar nicht. Das ist die Essenz der Szene. Also ich glaube, das hat jetzt, wer da noch umgebracht worden ist, hat da jetzt, glaube ich, weniger Bedeutung für die
Es geht
Szene.
auch weniger ums Umgebrachtwerden. Es geht ja eher, also mir, ich fand es, für mich war das alles so ein bisschen hingebogen, weil ich das alles irgendwie nicht so, wie soll ich es am besten ausdrücken? Also diese ganze Storyline drumherum fand ich irgendwie so ein bisschen, wir haben jetzt halt einen Grund gesucht, damit es halt so weitergeht, aber ich fand nicht, meiner Ansicht nach war das nicht nachvollziehbar, dass sie das nicht gecheckt haben, dass es das in dem Club so passiert ist, wie es passiert ist. Und dass sie das, dass das, dass sie, dass sie, für sie das die große Erwartung ist. Ich verstehe schon, dass es darum geht, dass Oz sie betrogen hat und keine Ahnung was, aber das wird halt in einem Dialog, das ist auch in der ganzen Geschichte kein größeres Ding. Das ist halt eher so das, wo ich halt, naja, wo ich.
Okay. Du meinst die generelle Storyherleitung. Okay, das ist jetzt ein Punkt, Den kann ich nachvollziehen, wenn du meinst, dass dieses Setting generell für dich nicht schlüssig aufgebaut worden ist. Aber jetzt für
Naja, aber es
dieses.
geht ja eher um Glaubhaftigkeit. Also
Ja.
Rico glaubt es einfach nicht,
Ja.
oder daraus, weil die Eve wird ja nun schon so aufgebaut. Also das hatten wir ja schon ein paar Folgen vorher, dass sie das sieht und dass die auch zu Oz sagt, um Himmels Willen, der Hangman ist wieder draußen. Die wird und du bringst uns hier mit dem Hangman quasi in Verbindung. Du bist wohl verrückt. Also dass die
Ja, weil
weiterhin Angst
zwei.
hat, das wird ja schon vorher aufgebaut. Der Rico sagt aber, ich kann das einfach nicht glauben, dass das dort quasi
Ja.
unter den Mädels das Wort nicht gegeben hat. So, und da sind wir einfach jetzt.
Genau, das kann ja auch sein. Also, wie gesagt, das ist ja die Frage jetzt tatsächlich auch. Zeitraum ist natürlich lang, aber klar, wenn man
Genau.
Eve so zeichnet, dass die natürlich schlau ist, die ist ja nicht auf den Kopf gefallen,
Ja.
ne? Die operiert da auf der Straße in dem Milieu, das kann man natürlich sagen, ja gut, wusste sie das oder nicht, oder hat sie das ahnen können, oder wollte sie es auch einfach nicht wahrhaben? Auch das kann ja durchaus sein, ne? Dass sie das einfach nicht wahrhaben wollte. Ist ja auch die Frage, war das, während Falcone noch gelebt hat, wäre das eine gute Idee gewesen, im Endeffekt da irgendwas zu tun? Also hätte sie auch machen sollen, sie hätte ja eh nichts tun können, ne? Also sie wären Falcone da niemals rangekommen.
Das ist das, und was er halt dazu halt auch kommt, so, jetzt kriegt's halt das von der anderen Person halt gesagt, das war so, und dann glaubt es direkt und ändert wieder alles in eine andere Richtung. So, das ist so eher das, was ich so ein
Ja, aber
bisschen.
ich glaube, da hast du den Effekt nicht unterschätzen, dieses Thema mit,
Stimmt schon, ja.
ich bin von Oz verraten worden, und letzten Endes der Punkt, also die Szene ist ja tatsächlich auch so aufgebaut. Es kommt ja vorher, Sophia weiß ganz genau, welche Knöpfe sie hier bei Eve drücken muss, weiß sie ganz genau, ne? So sagt im Prinzip, der hat mich benutzt, ne? Also Oz, er spricht auch, er hat mich benutzt, etc., ne? Hat er wohl nie erzählt, wa? So, dieses, ne, so, weil wäre auch blöd gewesen, wenn er es erzählt hätte, dann hättest du ihm ja ein paar Fragen gestellt. Das wollte er natürlich nicht. Also macht ihr im Prinzip klar, wir sind beide da gleichermaßen davon betroffen, wir wurden beide verarscht, ne? Auf unterschiedliche Art und Weise. Übrigens, dann kommt ja erst die Szene, wo die sich hinsetzen. Weil
Genau.
bis dahin glaubt Eve ja immer noch, Sophia würde sie erschießen, allein deswegen, weil sie ihnen das Alibi gegeben hat für die Mordnacht, als Oz ihren Bruder erschossen hat. Das ist ja im Endeffekt das, weil sagt sie ja nochmal, ne? Du warst sein Alibi. Und dann, was wusstest du doch? Und dann sagt sie, ja, nee, zuerst nicht, aber ich hab's mir dann schon gedacht. Und dann kommt ja diese Szene, von der ich gerade sprach, mit dem, ja, töte meine Mädels nicht, und ne, dann lässt Sophia davon ab, und dann geht sie, und dann denkt sich Eve, okay, ich bin jetzt hier gerade, die hat mich am Leben gelassen. Okay, ne, ich gehe jetzt in diese Solidarität. Auch das, weil ich glaube, Eve übrigens, auch das spricht eigentlich für Eve, dass Eve sofort erkennt, okay, macht wohl mehr Sinn, sich an Sophia dran zu hängen.
Und vor allem, dass er
Ne?
erkennt, dass sie vielleicht auch doch nicht der Hangman ist dann, ne? Also
Ja, das
das.
erkennt sie ja genau.
Ja,
Und der ist,
ja,
und die
ja.
weiß ganz genau, Oz ist eigentlich durch jetzt. Also davon geht sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt jetzt aus, weil sie denkt, okay, der hat sich jetzt mit Sophia Falcone quasi angelegt, die wird ihn erledigen. Und also davon muss sie jetzt ja ausgehen, ne? Sie muss jetzt davon ausgehen, sie schaltet auch schnell.
Ja,
Ja.
ich finde aber auch, dass Eve halt auch erst schon direkt am Anfang der Szene auch weiß, wo sie steht, wo sie Oz klassifiziert, ne, was er ist. Ein Narzisst, ein Killer. Also Eve kann ganz genau einschätzen, wo sie auch später bei Oz stehen würde. Und ich glaube, ihr ist klar, dass da kein Platz für sie wäre in dem.
Das weiß man nicht. Ich meine, der hat ja
Weiß man nicht,
durchaus.
es
Also,
vermute
warte,
ich.
warte, warte, lass mich. Der
Ja.
hat, schrei mir nicht so ins Ohr, Herrgott.
Entschuldigung, sorry.
Der hat, ja, vorher schon, als sie ihn berührt und so, das ist ja so das einzige Mal, dass man so sieht, wie er so nachgibt und wie ein Stück weit bei seiner Mutter. Aber wie du es eben sagst, sie hat eine sehr gute Menschenkenntnis und die weiß, der wird wieder lügen. Jeder weiß, das kriegen wir über die ganze Serie
Ja.
erzählt, jeder weiß, das ist ein notorischer Lügner, der lügt und betrügt nach seinem Gusto und nach dem, was er will. Und wahrscheinlich würde er ihr sogar den Platz einräumen, bliebe sie loyal. Ich meine, das schafft er ja auch mit einem Wick. Aber die würde da trotzdem, wüsste nie, woran sie wäre, weil er eben unglaublich gut lügen kann. Und das ist halt das, was sie weiß.
Ja, er wollte sie vor allem auch mitnehmen, ne? Also sein Plan war ursprünglich, auch weil sie natürlich so ein Loose End ist, aber sie mitzunehmen. Aber da war sie wohl dann, also sie hält sich wohl selber für wandelbarer.
Na, ich glaube, du kannst sie einfach den Männern nicht trauen. Das ist
Ja.
hier der Hauptpunkt. Du kannst den Männern
Genau.
nicht trauen. Und wer bietet ihr als Einzige tatsächlich jetzt die Wahrheit an?
So.
Das ist Sophia in der Szene. Im Prinzip die einzige andere, ne, starke Frauenfigur, die wir haben. Oder die, also ich meine, wir haben ja im Prinzip hier nur drei Hauptfrauenfiguren
Ja.
eigentlich mit der Mutter noch. Also das ist letzten Endes ist das ein Stück weit, das ist eine Verbindung am Ende, ne, von den beiden.
Und das Leben bietet sie ihr halt an, ne? Weil sie
Ja,
glaubt, sie ja auch
natürlich,
einfach
genau,
nehmen.
ja.
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 Wolltest du noch irgendwas zu
Ja.
dem Namen sagen, Marian?
Bitte zum Namen von Yves Carlo, wo die ganzen Perücken hängen und die ganzen Kleider. Weiß ich nicht, ob ich was dazu sagen will, aber ich glaube, der Clayface ist durch für dieses Universum.
Ist ja die Mutter von Clayface. Oder die Schwester.
Schwester? Ja, aber jetzt mal ernsthaft, also denkt ihr, dass da sich bei was gedacht wurde?
Nee, das haben die zu oft verbrannt hier.
Ja.
Also mit, wer war das gleich? Was heißt Alistair gleich? Die im Knast. Magpie.
Magpie, ja.
Ja, da habe ich gemerkt, okay. Da wird nochmal, da wird eher oberflächlich durch die DC-Enzyklopädie geblättert.
Aber du
Zumindest
sagst
was das
tatsächlich,
betrifft.
jemand, der so
Bitte?
stringent, jemand, der so ein großes Problem mit Nachnamen hat im Batman-Universum, nennt dann einfach jemand eine Person Carlo.
Ja.
Ja, und man verbrennt sie dann, da braucht man sich nämlich keine Gedanken zu machen, wie ich diese Figur eventuell in einen Realfilm umzusetzen
Ja, und
später.
zwar ist es einfach eine nette
Ja,
Reminiszenz mit den
eben.
Perücken und
Ja.
diesem, du bist immer wer anders. Und wir haben die auch das erste Mal sehen, wir die auch tatsächlich in ihrer, ne, in ungeschminkt, ungestylt, nicht in
Ja.
irgendeinem Outfit. Sie sagt ja auch, machst du das für die Kunden oder für dich? Kommt, sie da kommt drauf an. Also, na, ja. Schön, dass du das nochmal bringst, weil sie ja sagt, Oz habe ich so nicht gefallen.
Genau, der mag das gar nicht, sagt sie irgendwie so
Genau,
sinngemäß,
ja.
ne? Ja, hat er dich schon mal so gesehen, sagte ja, aber der mag das gar nicht.
Mag
Also
das nicht.
letztendlich, er mag sie ja auch nur, wenn sie die Rolle einnimmt, die er und
Ja.
das Bild vermittelt, das er von ihr will. Ne? Also, ja.
Ja. Okay, also das ist, ich sage jetzt mal, Matt Reeves Version von Clayface. Also so würde ein realistischer
Grounded,
Clayface aussehen.
grounded
Sehr
Clayface.
grounded,
sehr
sehr grounded.
grounded.
Aber bei
Besser
Clayface haben wir
kannst
ja
du es
das
nicht
Glück, da
machen
gibt es
im
ja ungefähr.
Grounded-Ansatz.
Exakt. Aber wir haben ja ungefähr 20 Clayfaces. Matt Hagen
Ja.
wäre dann der nächste. Also du hast noch ein paar, auf die du zurückgreifen kannst.
Ich hoffe nicht, dass in der nächsten Folge Matt Hagen vorkommt, der irgendwie erschossen wird.
Wir haben ja noch ein
Ja,
paar.
und wer der Psychologe sein könnte, weiß man auch nicht. Aber irgendwas gehört, der wird mal Scarecrow.
Das haben die
Bitte
nur, weil das
nicht.
haben Leute, die Batman Begins gesehen haben.
Ja.
Denken das. Das ist
Wir
einfach.
alle haben Batman Begins gesehen.
Ja, aber die nur Batman Begins gesehen haben.
Ja.
Und sonst nichts. Und ah ja, der Arvin Arkham, das muss Scarecrow sein.
Bitte nicht.
So einfach ist es
Nee.
manchmal. Schauen wir
Ja.
mal. So, wir kommen zur großen Szene Richtung Finale dieser Episode auf einem gigantischen Gelände. Ich vermute mal, so am Gothamer Hafen findet das statt. Da treffen sich zumindest sehr misstrauische Ganglieder, die treffen dort ein. Zuletzt dann eben auch Oz, die Mitglieder, das ist die Burley Town Massive, das ist die Odessa, das sind die Low Boys, das sind dann die Triaden, die wir ja schon kennengelernt haben, und die Sullivans, das ist die älteste Gang der Stadt und die kennt man, glaube ich, auch aus The Long Halloween, ne? Das sind die mit den lustigen Namen, die wir in unserer Besprechung auch schon mal hatten, diese Iren.
Ja.
Oz verteilt Dosenbier. Und eröffnet damit das Gold Summit. Er appelliert an das Ehrgefühl und an die Herkunft der einzelnen Gangs, an deren Namen man sich ja noch nicht mal erinnern könne oder die man nicht mal kenne. Ja, und mehrere Dosenzischer später besiegeln die Gangs ihre Zusammenarbeit, um sich Gotham zurückzuholen, was Oz mit einem kurzen, aber siegessicheren Lächeln quittiert.
Das fand ich fand das cool, die Ansprache von ihm. Mir hat das gefallen. Das Einzige, was ich da so ein bisschen hatte, oder was, das, als diese ganzen Gangstern gezeigt wird, das hat mich so ein bisschen an Fluch der Karibik 3 erinnert, als die ganzen Piratenkönige gezeigt werden von den Weltmeeren. Da muss ich ein bisschen dran denken. Aber ansonsten, ja, das ist schon, wir haben ja am Anfang uns immer so ein bisschen beschwert, dass Oz immer nur hinterher rennt. Und was du jetzt halt schon in der Folge mehr hast, oder vermehrt hast, dass er halt auch mal selber Sachen macht, die eigentlich auch klappen. Also die Sachen, die Sachen, die er vernachlässigt, klappen nicht mehr, wie wir gleich feststellen. Aber die Sachen, die er selber macht, die klappen auf einmal. Und das ist dann schon eigentlich ganz, das ist dann schon wirklich was, das ist das, wo das Ganze auch hingehen muss, weil, dass wir den auch irgendwann mal ernst nehmen können als diesen, ich sag mal, Kingpin der Gothamer Unterwelt.
Wir haben uns ja gerade eben gefragt, nochmal, was hat diese Szene mit dem Stadtrat, mit dem Politiker und der Polizei auf sich? Das hier nämlich. Dass er nämlich da erkennt, wie er es machen muss. Weil auch die hassen sich eigentlich. Politik mag Polizei nicht und umgekehrt nicht. Die geben sich nichts. Ne? Die so.
Ne, die Polizei ist immer genervt. In allen amerikanischen Serien, du siehst, es ist immer klar, dass es, die Polizei ist genervt von Politik, weil die entscheiden über Gelder, da ist nichts Gutes zu holen. Umgekehrt, ne, ist für die meiste Politik ist, oder für die meisten PolitikerInnen sind, die ist die Polizei irgendwie sperrig, weil die für Schlagzeilen und Skandale sorgt, die man nicht gebrauchen kann. So, aber er sieht sie hier. Die geben sich die Hand, die arbeiten zusammen, die mögen sich nicht, die lachen sich trotzdem ins Gesicht. Und das verwendet er jetzt ja hier als Motiv, um nochmal klar zu machen, genau das müssen wir machen. Das sagt er ja auch, ne? Die da drüben, die können sich auch nicht ausstehen. Die gönnen sich nichts. Aber die haben kapiert, dass wenn sie zusammenarbeiten, sie mehr Macht haben. Und deswegen halten die zusammen. Nicht, weil die sich mögen, sondern weil es ihnen einfach zum Vorteil gereicht. Und das ist ja das, was er hier macht. Das finde ich übrigens auch nochmal ganz schön, weil man das in der Reihenfolge sich nochmal anguckt, dann ist das eine sehr schöne, auch so eine Art Foreshadowing, will ich gar nicht sagen, auch zu gucken, wie Oz beobachtet. Wie Oz quasi auch diese Ebene, ne, dieses Establishment beobachtet, die Grundmotive erkennt, wie es funktioniert und es im Prinzip auf seine Ebene transformiert und guckt, kann ich nicht mit den gleichen Motiven, mit den gleichen Mustern in meiner Welt eigentlich auch arbeiten und funktioniert das? Und es tut es ja. Ne? Und ich muss also sagen, ich fand es sensationell, diese Auflösung mit dem Dosenöffnen.
Ja.
Mega gut. Wirklich mega gut. Es ist ein ganz einfaches Mittel gewesen. Ich fand es mega gut.
Ja.
Also, ne? Ja.
Schöne
Vor
Idee,
allen
ja.
Dingen, weil das als Bier, als Getränk des Volkes. Also, weißt du, es gibt Ja,
solche Szenen
Dosenbier, ja, toll.
in diesen Mafia-Filmen, Sekt, Wein oder Politiker, Sekt, Shampoos,
Diese
mit allem
Mafia-Filme
drum
mit
und dran.
Metallica haben wir das ja schon gehabt, mit dem
Ne?
Öffnen.
Ja,
Also Wein da eigentlich.
und hier kommt er halt mit dem guten alten Dosenbier. Ne? Also, so wirklich, wie du schon sagtest, die unterste Klasse.
Ja.
So stößt die
Von
halt
der
an.
Heck, von der, wie heißt das nochmal hier? Sorry, ich bin gerade drüber, von dem Laster, wie heißt es nochmal?
Skyline.
Nee, 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 ich bin gerade bei Ladefläche, das war ich. War bei der
Ja,
Ladefläche vom Laster oder Ladefläche
vom
vom
Truck.
Truck
Vom
kommt,
Truck.
ne? Im Prinzip stellt er
Ja.
sich eine Kühlbox dahin und
Genau.
wirft einfach Dosenbier raus, ne? Das sagt ja auch der, sagt das Triadechef nicht zu ihm? Oder der eine Boss sagt es doch, das ist, glaube ich, der von Burnley Town, ne? Der irgendwie sagt so, Dosenbier, willst du mich verarschen?
Able.
So nach dem
Ja.
Motto, du wirfst
Ja.
hier, ne? So,
Able
ja, komm,
Ground.
mach dich locker mit dem Bier und so. Also, ne? So, ich bin gerade, ich fange jetzt erst an, so. Na, ja. Schön, super Szene.
Haben wir das denn auch? Ach, in Iron Man haben wir das, ne? Wo der Cheeseburger zum Schluss und alle sich erstmal hinsetzen sollen und mit ihm mitessen. Dass er das wo er da zurückkommt, nachdem er im Irak war. Das ist doch auch, das auch sowas, wo er erstmal sagt, jetzt setze ich erstmal alle hin und das mal in Ruhe erstmal kurz drüber reden. Naja.
Was du hier halt hast, ist quasi die Revolution von unten und es ist äußerst selten und du siehst das ja auch, ich fand das in dem Podcast sehr schön, da hatte das die Moderatorin so zusammengefasst, als er quasi dafür sorgt, dass der Strom wieder angeht, sagt sie quasi, er sorgt, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber er sorgt, er holt sich die Power wieder und zwar im doppelten Sinne und erklärt das quasi auch seiner Mutter, das fand ich sehr schön und du hast das ja sehr selten oder mittlerweile sehr selten, dass du quasi, was weiß ich, die Arbeiterklasse oder die unteren quasi irgendwie noch gut zusammengerottet bekommst, um gegen die da oben, also im Sinne das Kapital quasi zu kämpfen. Und deswegen, ich hatte die ganze Folge, jetzt ohne Mist, ich hatte die ganze Folge ein Buch im Kopf, das heißt im Minusbereich, da hatte eine Akademikerin, Kostas heißt die, eine Deutsche, die hat bei Reinigungskräften in Berlin hat die quasi eine akademische Studie gemacht und war halt in Berlin und hat sich dort angeguckt, wie die arbeiten. Und da, die hat dann am Ende rausgefunden, es geht immer um Würde. Und am Ende gibt es dann auch immer sofort eine Hierarchie und es geht immer ganz schnell auch darum, weiter nach unten zu treten, obwohl die quasi schon ganz unten im Minusbereich sind. Das heißt, dort auch ist das so ein Ort. Und es ging mir hier die ganze Zeit nicht aus dem Kopf, weil die Mutter versucht, wieder hochzukommen oder aus dem Scheiß rauszukommen, in dem die da ist, beziehungsweise halt das, was die Umstände hergeben. Oz versucht das die ganze Zeit, das ist auch so ein Machertyp. Was der sich abgestrampelt hat, was wir gesehen haben, über Jahrzehnte, über mehr als ein Jahrzehnt hinweg hat er sich dort versucht hinzustrampeln. Und jetzt ist der quasi so kurz davor, die Macht zu übernehmen. Der lässt sich das nicht mehr wegnehmen. Also der geht jetzt over the edge oder bis ans Ende. Und dafür dort quasi das zu schaffen, diese ganzen Leute dann am Ende auch die Triaden quasi noch mit zu auf die Seite zu bringen, das ist schon eine große Kunst, ne? Und die Rede ist halt tatsächlich auch sehr gut geschrieben. Und ich habe irgendwie gedacht, der alte Triadenchef wird von seinem Sohn irgendwie
Ja,
über
so. Ja,
kriegt noch
genau.
eine drüber. Der hat immer so bedeutungsschwanger geguckt. Ja,
Shredder.
vor allem, weil der Sohnemann, das war auch so mega geil, weil der Sohnemann ja schon im Prinzip, da wird das einmal angedeutet, wo er eigentlich schon die Dose aufmachen will und
War
noch
schon überzeugt.
zurückschreckt und dann so,
Ja,
ich darf noch nicht. Ne?
ja.
Der Alte hat noch
Ja.
nicht entschieden, ob wir mitmachen oder nicht, aber ich bin an Bord. Ne? Also auch,
Es ist nicht sein Sohn, ne?
Genau, ist nicht sein
Ach
Sohn,
so,
das glaube ich, ne? Aber
ja,
der,
sorry.
sorry.
Ist Neffe,
Aber
ne?
ja, ist ja wurscht, wie
Ist
die
auch
dann immer, ist
egal,
ja
ist auch
egal, ist, die Szene ist, ja,
egal.
Junge.
Ja.
Und
Der Junge.
ich finde ganz schön das Thema Würde, weil es das ja schon durch ganz viele Folgen, durch die ganze Serie als roter Faden spinnt. Auch nochmal die Klammer zurück zum Anfang, ne? Wo Oz ja auch zu Vic sagt, weißt du, warum wir ihre Loyalität haben? Das klingt jetzt erstmal profan, weil wir sie bezahlen. Das klingt im ersten Augenblick so ein bisschen profan, ist es aber gar nicht, weil es letztendlich genau darum geht. So, ihr werdet hier angemessen belohnt für das, was ihr tut. Ihr arbeitet hier nicht umsonst. Ihr werdet nicht ausgenutzt, ne? Sondern ich bezahle euch, wenn ihr hier eure Leistung bringt. Ne? Das ist super wichtig, weil ich glaube, dass man ja daran sieht, dass Ost es ja durchaus ernst meint mit dem, was er erzählt. Ne? Und ich glaube auch, ich bin jetzt mal gespannt, wie er mit den Familien dann umgeht. Also ob er das sozusagen, ob er sich daran hält. Und das, was er da predigt, auch mit Leben füllt, oder ob es ihm erstmal nur darum geht, jetzt die hinter sich zu scharren, um dann nach dem Motto da eine oder ne, eine nach der anderen da irgendwie aus dem Weg zu räumen. Wobei ich das nicht glaube, weil das wird wahrscheinlich die Power nicht reichen. Ne?
Nee.
Aber
Ich glaube schon, dass dieses Rex Calabrese-Ding, wo wir am Anfang noch uns gefragt haben, ob das wirklich so ist, ich glaube schon, dass das sein
das
Go-To ist.
glaube ich auch. Ja.
Ja,
Das sagt er hier auch, ja.
genau, aber ich meine, was er sagt, und ist ja immer noch ein Schwätzer, ne? Aber ich glaube schon, dass das sein Ding ist, um was es ihm geht in der Serie, dass er quasi dieser ehrhafte Mafia-Boss
Er will
werden.
der Anerkannte sein, ne? Also er will der Kümmerer sein, der im Viertel, zu dem halt alle gehen. Also das wird übrigens in der Folge auch nochmal in so einer Miniszene ganz kurz angedeutet,
Mit Wick.
wo die Mutter am Tisch nämlich ihn ja für seinen Vater hält und dann sagt, wenn du das mit dem Strom nicht auf die Kette kriegst, dann gehe ich zu Rex. Und sieht, man sagt, ich bin nicht der Vater, ne? Die sind tot. Rex ist auch tot. Also dieses, wo ja aber klar war, was der für eine Position da auch hatte. Also im Sinne von, ne, dass die Mutter quasi zu ihrem eigenen Ehemann gesagt hätte, wenn du es nicht gebacken kriegst, dann gehe ich zu Rex, der regelt das, ne? Also, und das ist ja genau der Oz halt sein will. Und ich glaube vielleicht, ich habe so verstanden, Rico, dass du glaubst, dass ihm das auch reicht, in Anführungsstrichen, dass das sein Ziel ist. Ne? Er muss jetzt nicht der
Genau.
Oberboss aller Familien werden, sondern das ist schon das, das ist das, was er eigentlich will, ne?
Genau.
Ja, genau.
Im besten Fall beides.
Ja, die Frage ist, ob das, da bin ich gespannt. Ich frage, ob das geht. Da bin ich, da, das, das, die Frage ist interessant, ist das miteinander vereinbar? Also kann man der Kingpin von ganz Gotham sein und gleichzeitig noch Rex Calabrese bleiben? Aber das bin mal gespannt, wo das jetzt hinläuft. Ich mache immer noch zwei Folgen.
Ich glaube, es kommt noch ein bisschen darauf an, so was die Ausrichtung von Pinguin in den weiteren Folgen und Serien, ob der eher dann in den nächsten Batman-Folgen
Und?
Antagonist wird,
Ja,
irgendwas,
voll,
das ich mir
voll.
irgendwie nicht vorstellen kann, tatsächlich. Ich glaube eher, dass der halt wirklich so ein, wie es der Pinguin auch öfter dann gerne mal auch ist in den Comics, dass er dann quasi, ja, so eine grauere Figur als Batman ist.
Ja,
Ist
und
noch
ein Punkt
grauer
noch,
als Batman.
bevor Marian dran ist. Das Thema Pinguin hat mich auch noch mal über die ganze Folge beschäftigt, weil es ganz, ganz viel um Namen geht. Es geht immer wieder um dieses Namensthema. Ne? Das war ja diesmal, ist das ja so plakativ. Das ist ja 3, 4 Mal in der Folge immer wieder um Namen. Sie werden sich an unsere Namen erinnern. Sie kennen deinen Namen nicht. Ne? Sie wissen nicht mal, wie ihr heißt. Das kam jetzt immer wieder. Das kam von Sophia. Das kommt von Ost die ganze Zeit. Ob das am Ende darin mündet, dass er im Prinzip den Pinguin dann doch anerkennt, annimmt als Namen, den man dann aber kennt. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass man quasi dann
Den er nutzen kann,
den er nutzen kann,
den er
weil
dann für
jeder
sich
dann
nutzt.
weiß, wer ist der Pinguin. So, das
100%.
weiß dann jeder,
So
ne?
wie im Prinzip der andere war der Falke, der Falcone, jetzt kommt der Pinguin und der ist dann, das dann aus seiner Schwäche quasi eine Stärke macht. Aber ich glaube, das
Genau.
hat auch schon in irgendeiner der Folgen, wo wir da, glaube ich, so ein bisschen darauf eingegangen sind, weil ich glaube, das wird das im Endeffekt darauf jetzt hinauslaufen.
Ja, so eine Art von Selbstermächtigung in Bezug auf den Namen. Nur dieses
Ja, genau.
Namensthema ist ja so prominent permanent. Also das hat ja so eine hohe Bedeutung auch für Oz selber.
Die Serie
Das
heißt
mal
ja super so.
ja, natürlich, aber also bislang ist es interessant, weil bislang ist dieser ganze Begriff komplett negativ konnotiert. Auch hier wieder, ne? Der Triadenchef, ich weiß gar nicht, ob der, ich glaube, der ist das, der nochmal sagt, hier, das ist ein verlogener Typ, niemand glaubt dem, der hat alle verraten, der Pinguin ist, also da wird es wieder in so einer, ne, abfälligen Art und Weise verwendet, also hier wieder. Und die Frage ist, wann kommt der Moment, wo er sagt, ich nehme jetzt diesen Namen so und ich mache was anderes draus, ne?
Das
Jetzt
kann
ist
ich
es
dir
noch
sagen.
nicht.
Das kann ich dir sagen.
Entschuldige, jetzt ist es noch nicht, weil er hat ja vorher, als er mit dem Stadtrat zu tun hatte, ja auch sich nochmal auf seinen Namen bezogen. und hat gesagt, ja, merkt ihr
Exakt.
meinen Namen? Ne? Ich
Ich
bin
bin nicht
niemand aus der
irgendein Typ,
zweiten
ich bin
Reihe.
aus Kopp. Ja,
Genau,
genau.
bin aus Kopp.
Ich kann es euch direkt sagen, denn das ist das, was Henning gesagt hat. Es geht hier um die Anerkennung. Und er hat Vic nochmal erzählt von Rex Calabrese, jetzt hier, als wir zusammen eine Szene hatten. Er hat nochmal von dieser Parade gesprochen. Letzte Szene, er kriegt eine kleine Parade und sagt da, und dann sagen wie sollen wir dich denn nennen? Und er sagt, den Pinguin. So
Und
wird's
dann kommt
werden.
der Schriftzug erst am Ende der Folge, nicht am Anfang der
Genau.
Folge.
Das ist
Okay.
genau.
Könnte inszenatorisch sein. Ich fand übrigens interessant, dass der Triadenboss, der als letztes das Bier aufmacht, dass dem irgendwann klar wird, also der macht es ja wirklich so in einem Akt der Verzweiflung am Ende, ne? Weil, wie gesagt, er macht ja erst diese Wutrede, ne? Der ist verlogen, der hat uns alle verraten und so weiter. Und ich fand das sehr schön von ihm gespielt, so diese Erkenntnis, wie ihm klar wurde, dass Oz alle anderen auf seine Seite hat und er dann so ganz zögerlich dann am Ende dann so dieses ruckartig dieses Bier aufmacht, ja, wenn es dann sein muss, dann mache ich es jetzt auch, ne? Weil ich komme hier nicht mehr raus. Das war.
Fand ich gar nicht, also ja, ich fand, wie es dorthin lief, hätte es so sein müssen, weil er hat sich eigentlich in eine Ecke manövriert mit seiner Argumentation, guck mal, wen wir hier haben, der hat das die ganze Zeit verarscht und so weiter, dass man davon ausgehen müsste, dass er nicht zu überzeugen ist davon. Aber er hat sich am Schluss hingestellt und hat die Dose ganz weit nach oben gehalten und hat sie, ne, dann ganz
Wahrscheinlich ist
offensichtlich und plakativ aufgemacht.
er,
Er
weil
hat
er
sich dann auch
erkannt
dafür
hat,
entschieden.
dass Oz recht hat. Das ist ja das, im Prinzip ist ja das Tolle an dieser Szene. Das ist ja, was Oz in dieser Folge gelernt hat. Macht auszuüben, wie man sich Macht nimmt. Das hat er mit dem Stadtrat bewiesen. Das gelingt ihm und das macht er hier wieder. Und dem Triadenboss wird am Ende klar, wenn die anderen jetzt zustimmen, komme ich alleine da auch nicht mehr weiter. Also da gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder stelle ich mich dagegen und bin weg vom Fenster oder ich mache jetzt mit. Und wenn ich halt jetzt die erklärten Feinde auf der anderen Seite der Brücke habe, dann ist es ja besser, erstmal bei Ost mitzumachen.
Das glaube ich
Tatsächlich.
tatsächlich nicht. Ich glaube wirklich, dass es eher so ist, dass die Argumente und das Eye-Opening-Moment wirklich ist, zu sagen, hey, guck mal, die sind da drüben, Alter. Wir sind hier, wir sind unten, wir machen den Scheiß. Warum reißen wir die Show hier nicht ab? Und das erkennt er durch Ost seine Argumentation und sagt, guck mal an, guck doch mal an, wir haben hier kein Licht, wir haben hier gar nichts. Die da drüben, für die hat sich nichts geändert, als der Riddler die Straße gesprengt hat und keine Ahnung was. Und das ist der Punkt. Ich glaube, der ist in einer guten Position, der müsste es gar nicht machen. Die Falconis und die Gigantes würden ihn weiterhin ihre Drecksarbeit machen lassen.
Ja.
Der könnte den Status quo einfach so weitererhalten.
Komplett.
Das ist der Punkt nämlich. Und die sind jetzt alle Opportunity. Und
Bin ich
deswegen.
komplett bei dir, weil die vor allem auch noch innerhalb der Folge irgendwann sagen, dass die Triaden ja wichtig sind, weil die Vertriebskanäle international haben. Das heißt, die sitzen relativ bequem, ne? Von denen sind mehrere Leute abhängig. Ich glaube, das ist der Punkt ist am Ende, dass Oz sich hinsetzt und sagt, alles, was ihr über mich gehört habt, ist wahr. Ich habe das alles gemacht. So, ne? Und er bietet ihnen im Prinzip ein Stück weit auch, jetzt kann man sagen, Ehrlichkeit unter Gangstern, ist die Frage, wie viel ist das wert, aber er bietet sie ihnen an, ne? Und jetzt kommt so ein Grundmotiv, was super wichtig ist, weil er sagt, ich habe das alles gemacht. Na und? So, na und? Ich trickse, sagt er dann auch, ne? I hustle, glaube ich, sagt er, ne? So, ich trickse, ja. Ich mache das, was nötig ist. So, ich tue, was nötig ist. Und dann kommt so ein Satz, den ich super bezeichnend finde. Dann sagt er sinngemäß, am Ende des Tages bin ich einfach nur ein kleiner armer oder ein armer Junge aus der East Side, ne, der irgendwie was beweisen will. So, oder der sich beweisen will.
Sweet.
Und das ist, glaube ich, das, wo wir alle. Und dann, glaube ich, holt er sie alle ins Boot. Weil im Zweifelsfall sind es hier wahrscheinlich alle Familien. Und das ist das, was Rico gerade nochmal sagte, von was ich vorhin auch schon gedacht habe. Das sind ja alles Familien auf der anderen Seite. Das sind alles irgendwelche Familien, die sich hochgearbeitet haben in den ihrer Clans. Die haben das nicht einfach irgendwoher geerbt, weil die irgendwelche Elite sind. Ne? Die arbeiten dafür. Und ich glaube, das ist das, wo er im Prinzip sie ins Boot holt. Und im Endeffekt sitzen die genauso in einem Boot, wie das Sophia und Eve auf einer ganz anderen Ebene sitzen die auch in einem Boot, ne? Sal und Sophia sitzen in einem Boot, auch wieder auf einer anderen Ebene. Hier geht es ganz viel um, wer sitzt gemeinsam in einem Boot übrigens in dieser Folge. Warum heißt die eigentlich nicht so?
Deswegen auch wieder die Piratenkönige, die auftauchen.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Das hat
Das
gar nicht viel
wieder
mit Booten zu tun
ist
hier.
halt ein Gipfeltreffen. Ja, was
Ja,
er ihnen
genau.
quasi sagt, ist, ich bin vielleicht nicht ehrlich, aber in dem Moment, in dem er das sagt, ist er authentisch. Und damit überzeugst du halt Leute, ne? Und du kannst eben sagen, ich bin das größte Schwein der Welt, aber damit hast du trotzdem erstmal ein paar auf deiner Seite, die anderen Schweine.
Sie USA-Wahl, naja.
Ich habe es versucht, nicht zu sagen.
Dafür haben wir Rico. Der hat auf die Vorlage
Captain Obvious. Der Captain Obvious.
Man darf es ausgesprochen lassen. Sonst ihr wisst, wo das hinführt. Ja.
Ja, wo führt das Ganze hin? Zur letzten Szene. Die Folge endet mit Sophia, die mit einer Brechstange Zugang zum frisch mit Strom versorgten Zoo-Gebäude verschafft hat. Marian, das war auch das, was ich vorher meinte, da sind so ein bisschen Tim Burton-Vibes mit drin, dass es sich ja hier um einen Zoo handelt, zumindest von der Bezeichnung her. Ja, und Vic und Frances, also aus Mutter, die werden beim freudigen Schwurf durch die Wohnung erwischt und damit endet dann auch diese Folge.
Also krasser Cliffhanger. Ja. Krasser Cliffhanger. Krass, endlich ja. mal.
Endlich mal. Genau, endlich mal. Wir hatten bislang noch nie so krasse Cliffhanger, ne? Das war so das erste Mal, das so krass. Also ja. Das war ja. Schon mehr seit bis.
Bernd, wir beide haben ja eine gemeinsame Lieblingsserie, die wir sehr gern morgen, die Richtung Ende schon sehr dramatisch wird. Und da gibt es eine Folge gegen Ende, wo zwei Leute relativ ausgelassen sind, aber nicht so richtig, aber sich freuen. Ja. Und dann passiert was. Ach Gott. Und weißt du, was ich meine? Genau, und genau daran habe ich gedacht. Ich habe zu Roxy gesagt, jetzt passiert was. Ich hätte nicht gedacht, dass einfach nur Sophia da steht. Ich war zu 90% davon überzeugt, dass einfach jetzt zumindest die Mutter erschossen wird. Und das war, deswegen war ich kondensiert, ich fand die kaum auszuhalten, weil das halt so, wie das inszeniert war.
Vor allem ja, es hat sich langsam aufgebaut, ne? Du sprichst ja auf Better Call Saul an, ne?
Genau,
ja.
Genau. Und da hat es die Szene gegen Ende der Serie. Und da musste ich die ganze Zeit dran denken. Und deswegen, das fand ich schon sehr gut inszeniert.
Ich fand es insgesamt auch gut inszeniert, also auch so vom Aufbau her, ne? Also erstmal mit dem Blut, was er sich noch vom Schuh abmacht, dann geht der Strom an, dann die Mutter, die aus dem Bett aufschreckt und sich darüber freut, dass die Musik auch wieder läuft und dann die beiden dann eben diesen Schwur vollführen. Und dann hört man aber im Hintergrund für einen kurzen Moment,
die Tür,
dass er, ne, irgendwas ist ja. auf den Boden gefallen. Ja, und Vic ganz kurz blickt er nur so hinter, aber ja. widmet sich dann wieder der Mutter. Und das fand ich halt, weil es nicht so on the nose war, sondern man hat es passieren lassen. Muss halt jetzt damit rechnen, dass Sophia mit einer, ja, mit so einer Brechstange. Bin ich eigentlich der Einzige, der bei Brechstange immer gleich irgendwelche Joker-Vibes bekommt, wenn man die im Batman-Zusammenhang sieht?
Und wen hat Joker mit der Brechstange bearbeitet?
Ah, Robin.
Also Victor.
Mhm. Und was es auch für mich noch viel spannender gemacht hat, du siehst Sophia und weißt nicht, was die jetzt macht.
Ja.
Weil
ja.
die ist ambivalent. Die guckt ja. nicht so wie, ah, jetzt, die bringe ich jetzt um, weil das hätte man dann wahrscheinlich gesehen, sondern die steht noch irgendwie da und man, es ist ähnlich wie bei Eve, sie hadert. Weil eigentlich ist sie ja auch nicht so eine, ne? Zumindest lange Zeit gewesen, bis sie ihre Familie vergast hat. So, aber ja, also deswegen, ich bin da sehr gespannt. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf und habe gedacht, ja, krass.
Ich glaube nicht, dass die Mutter lebend aus der ganzen Sache da rauskommt. Das ist das Erste.
Natürlich nicht.
Und das Zweite ist, hätte Oz mit der Mutter einfach nichts gemacht, dann es hat überhaupt keine Notwendigkeit, also jetzt rückblickend, die Mutter da aus der Wohnung rauszuholen, weil das ist ja jetzt weiß ja Sophia, dass die Mutter noch lebt. Das wusste ja vorher kein Mensch. Das hat ja super. Das wusste nur Vic und Sophia. Und ja, aber gut, ist es halt so, ne? Was willst du machen? Ja. Hat halt Panik gehabt.
Ja.
Wobei, ich hatte ja schon gedacht, dass Squid, das ist ja in der Folge davor, wie der Vic zum ersten Mal sieht, dass er der Verräter ist, der dann letztendlich verrät. Deswegen war ich da auch überrascht, ja. dass er dann heute in der Folge halt dann, ja.
Aber Rigo hat natürlich absolut recht. Also das ist natürlich klar, ne? Hätte er die einfach in ihrem Haus gelassen, dann würde die da sitzen. Niemand hätte die jemals gefunden. Also es wusste ja gar keiner, dass sie dort lebt, ne? Also das hätte man... aber da war ja auch der Plan nicht, dass Oz quasi flüchten muss und da dann am Ende auch landet, ne?
Genau.
Aber ja klar, man hätte jetzt theoretisch sogar überlegen können, wäre es von Oz eigentlich clever gewesen, die wieder in ihr Haus zu bringen. Also das hätte man ja auch überlegen können, ne? So wie die Situation, da ist jetzt 10 Tage, also wenn ich jetzt weiß, dass das 10 Tage sein sollen oder noch länger, wenn sie überlegen können, warum bleibst du überhaupt dort? Warum bringst du die Mutti nicht wieder nach Hause, wo die Strom hat, eine Heizung hat, ja. sonst was hat? Keiner ja. kennt das Haus, das weiß niemand. Wir haben ja einmal gesehen, wie er da hingefahren ist. Der hat penibel darauf geachtet, dass er da mit einem anderen Auto hinfährt. Der hat noch die U-Bahn genommen, einen Teil, ne? Also der hat ja immer sehr darauf geachtet. Also auch das ist natürlich was, wo man im Nachgang wahrscheinlich gucken muss, Es ist storytechnisch wahrscheinlich arg inszeniert, kann ich mir jetzt natürlich zurechtreihen im Sinne von, gut, er wollte natürlich auch nicht, dass jetzt Vic sie nach Crown Point bringt. Also das wusste er, wusste noch nicht, auf was das jetzt alles rausläuft, aber sicherer ist sie da natürlich am Ende jetzt auch nicht, ne?
Eine
Also.
gute Serie würde das adressieren, also wenn in der späteren Folge der nächsten nur sagen, hey, warum, das war ein Riesenfehler, das zu machen. Bin ich mal
Ja.
gespannt, ob es so weit kommt, weil, ja, wie du schon sagst, ich hätte mir kurz auch überlegt, aber das wird natürlich keinen Sinn machen, weil es geheim gehalten werden muss, ob nicht jemand anders die hätte einfach wieder wegbringen müssen, weil die kennt ja wirklich niemand, aber ja,
Ja,
sollte
und
ich.
die Frage ist, also letzten Endes ist es natürlich in dem Augenblick, ja, wo klar ist, irgendwie die Mutter lebt noch, ja. Ich bin mal jetzt gespannt, da bin ich so ein bisschen da bin ich bei Marian. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob Sophia jetzt die beiden da mit der Brechstange tötet, weil zum einen weiß Sophia gar nicht, welche Bedeutung hat Vic für Oz, das weiß sie nicht, sie kennt den nicht. Also der ist für sie letzten Endes, keine Ahnung,
Der
irgendjemand.
Fahrer. Naja, die hat ihn ja kennengelernt,
Mechanik. Ja, ach
als
so, stimmt,
er.
der Mechaniker. Ja, okay, gut, das stimmt. Ja, okay. Die hat ihn aber nur einmal getroffen. Das ist einmal in der Wohnung, ne? Ja,
Aber
das
der
war es
passt auf
auch.
die Mutter von Oz auf. Das hat natürlich auch eine bestimmte Bedeutung.
Ja,
Oder
okay,
er
das.
ist halt da. Er
Ja.
ist halt da. Sie bringt ihn nicht um, weil er weg ist, sondern weil er halt mit vor Ort ist.
Ja, ich bin mal gespannt, was es macht. Ja.
Ich habe im Moment so den Eindruck, dass wahrscheinlich erstmal gar nichts passiert, weil ich glaube auch wieder, dass es wieder, weil sie hat ja eigentlich, geht sie ja dahin, weil sie denkt, dass da Oz ist. Weil sie sieht ja jetzt zum ersten Mal, dass die Mutter noch lebt. Weil sie ist ja bis zu dem Moment auch davon ausgegangen, das setzt sie auch zu Cell, die Brüder sind ihr gestorben, die Mutter ist tot und vom Vater weiß sie nichts.
Also wenn Cell dabei sein sollte,
Dann passiert auf
Entschuldigung,
jeden
ne,
Fall was.
dann ist auf jeden Fall
Bitte.
Feierabend, weil
Ja.
der bringt die auf jeden
Feierabend,
Fall
genau.
sofort um. Der tötet die auf jeden Fall sofort, da bin ich mir absolut sicher. So, das
Ja.
passt zu dem auch, weil der will nur Rache. Also dem wurde seine Familie genommen, der will einfach nur Rache. Bei Sophia würde ich noch sagen, die würde vielleicht noch anfangen zu taktieren und zu überlegen, wie kann sie das nutzen. Also nutzt ihr die Mutter tot mehr als lebend? Das könnte ich mir noch vorstellen, dass sie da noch überlegt, macht sie da was? Also das könnte ja auch dieses Thema mit Expertise von dem Rush vielleicht auch damals, vielleicht nimmt sie die Mutter jetzt auch mit. Kann natürlich auch sein, wissen wir nicht ganz genau. Weil natürlich als Geisel die Mutter als Druckmittel in der Hand zu haben, da hat sie natürlich im Zweifelsfall mehr von, als die Mutter jetzt einfach zu töten. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich diese Wut und diese Rachegelüste mit, du hast mir meinen Bruder genommen. Das wird natürlich stark in Sophia.
Kommt natürlich auch darauf an. Also, das wäre natürlich eine Idee, dass sie die Mutter mitnimmt, auch mit dem Psychologen, dass der dann eine Rolle spielt. Was aber auch interessant ist, ist ja, dass die Mutter, je nachdem, wie sie drauf ist, die hasst ja die Falcons auch. Also, sie stichelt ja auch was auf. Also, ich denke mal, spätestens, wenn die Mutter dann rauskriegt, wer das da ist, weiß ich ja nicht, ob sie sofort erkennt. Also, die dann entsprechend das loslässt, was sie auch bei Oz gegenüber loslässt. Also, es wird sehr spannend. Und mit Cell wissen wir auch nicht, ob er dabei war. Also, wir sehen ja nur tatsächlich Sophia, also angedeutet mit dieser Brechstange, mehr sehen wir gar nicht. Also ich habe im Moment den Eindruck, dass sie alleine dahin gegangen ist erstmal. Also
Was glaubt ihr denn, mal so wie wir den Pinguin kennengelernt haben und seine Mutter ihm eigentlich eine Absolution gegeben hat, von wegen, töte mich, hilf mir beim Sterben, ob sie sie vor den Bus werfen wird, ob er sie vor den Bus werfen wird, in einer Szene praktisch. Also es, ne, wenn es jetzt darum geht, wir töten deine Mutter
dass er sie einfach fallen lässt,
und dass
meinst
er sie
du?
fallen lässt.
Na, das macht er nicht.
Das wäre allerdings natürlich der letzte Turning Point, der ihn
Ja,
zum richtig
Badass.
krassen
Komplett,
Badass
ja,
macht.
komplett. Dann
Dann
bricht,
hat
dann würde
er
alles wegbrechen.
selber den letzten Faden durchgeschnitten, der ihn zum Mensch macht. Ja, das wäre krass.
Ich glaub, die erschießen sie vor ihm, um ihn leiden zu sehen. Und dann wollen sie über Vic und ihn an das Drogenimperium rankommen.
Oder sie erpressen ihn damit und dann passiert das, was Bernd gesagt hat und er kann sich eben, er ist nicht mehr erpressbar an dem
Wie
Punkt.
immer. Eigentlich fände ich es von der Tiefe, die sie bislang haben, fände ich es zu billig, wenn jetzt Mutter und Vic hier von Sophia in der Wohnung getötet werden.
Ja.
Dann wäre ich bei, das würde so eine Serie wie Gotham würde das machen. Wobei die, nee, die Brüsten, die müssten damit noch 10 weitere Folgen strecken. Das heißt, da, die werden auf jeden Fall nicht sofort tot. Aber lassen wir das mal kurz beiseite gelassen. Aber also hier würde es für mich nicht passen. Hier erwarte ich dann von der nächsten Folge eigentlich eine bessere Auflösung, weil das wäre mir zu plakativ an der Stelle.
Wobei ich, was Bernd da gesagt hat, weil die Mutter hat ihm ja quasi schon die Absolution erteilt, ist es mir tatsächlich also auch so vorstellen könnte, dass es so kommen wird.
Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Vic offensichtlich erwartet hat, dass Oz zur Tür reinkommt. Also
Ja.
er hört ja quasi die Tür oder dass da was ist. Und für mich war das so ein Zeichen von, der denkt, dass Oz jetzt kommt. Kann auch sein, dass der gleich um die Ecke kommt. Der hatte halt nur noch kurz seine Ansprache zu halten. Also es kann auch sein, dass es sich jetzt, also es muss ja jetzt langsam mal so richtig losgehen, ne?
Der
Aber
Turning
ich
Point
glaube.
wäre eher, wenn die Mutter jetzt Sal und Fia verwechselt mit irgendjemandem. Also es ist ja schon ein paar Mal in der Serie passiert, dass sie denkt, dass sie mit anderen Leuten redet, als sie tatsächlich redet. Und sowas könnte ich mir eher vorstellen, dass sie dann denen irgendwie Sachen verrät, die sie nicht verraten darf, aber auch das.
Das könnte ich mir höchstens vorstellen als Signal, dass man jetzt, wenn jetzt plötzlich die Mutter offensichtlich, ne, in einem Demenzschub offensichtlich völlig verwirrt ist, dass Sophia die dann nicht tötet, weil sie sich denkt, okay, die Frau ist eh fertig, also nach dem, ne, also die
Ja.
ist eh, also das kann ich mir eher vorstellen, weil Sophia ist ja in der Stelle, sie hasst ja Oz nicht unbedingt seine Mutter, also sie hat ja mit, der hat ja auch mit Maroni gar kein Problem, obwohl das, ne, der Erzfeind ihrer Familie war, auch da hat sie gesagt, ich habe mit dir gar kein Problem. Wir sehen ja bislang Sophia sehr stark im Sinne von, okay, ich habe mit den Leuten Probleme, die mir was angetan haben. Ne? Ja, aber wie gesagt, jetzt müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass sie das besser lösen, als jetzt einfach Sophia entweder weg oder die Mutter zu töten. Ich hoffe, dass sie sich was Besseres einfallen lassen.
Man kriegt da schon einen Eindruck, wenn man sich den Trailer zur nächsten Folge anguckt, also in welche Richtung das auch geht. Da kann man, wenn man möchte, schon vorausschauen, wie es im Anschluss an die Folge weitergehen wird und wo sich dann wer befindet in dem Moment. Die dann übrigens, na, wie heißt sie denn?
Ich dachte Top Hat.
Ach, Tophead, ja.
Top
Mein Gott, ich
Hat,
habe es mir
ja.
selbst, ich habe es ja aufgeschrieben. Tophead, ja, der Zylinderhut. Deswegen die Frage, wird der Pinguin einen Zylinderhut noch tragen, um seine Transformation perfekt zu machen?
Glaube
Ja,
schon.
selbstverständlich.
Und er sagt, Arr!
Quack,
Na, quack, quack. Genau. Badeentchen eingeschlossen.
Ey, wenn die das machen, wenn er mit so einer Badehelle durch Gotham City rast, dann ist es, das finde ich nicht gut.
Das macht er nicht.
Nein, das glaube ich passiert nicht.
Na gut,
Weiß nicht.
dann freuen wir uns noch nächste Woche, oder?
Yes, so
Ja.
sieht's aus. Jetzt wird erst noch ein Dosenbier aufgemacht.
Weil das Prekariat der Podcast-Szene sich jetzt zusammenschließt,
Das Proletariat der Podcast-Szene. Das ist geil.
genau. Nächste Woche hören wir uns wieder hier, kurz nachdem dann die Folge auch bei Sky und Wow zu sehen war. Danke euch, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitreden. Bis dahin, ciao, Servus und eine gute Nacht.
Ciao.
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 Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batmannews.de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. Oder DC Comics.